Armutszeugnis. Der Wirtschaftspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Herzlich willkommen zur 21. Folge von Armutszeugnis, dem Wirtschaftspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hallo Eva.
Hallo Sabine.
Hallo alle, die uns zuhören und hallo Letizia.
Hallo Sabine.
Letizia ist heute ausnahmsweise mit hier im Studio. Sie ist Praktikantin derzeit bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Ja, das ist richtig.
Genau, und macht heute mal so ein bisschen mit oder hört zu. Ich möchte gern kurz vorausschicken, dass wir hier im Haus den Abbau der großen Mietenkonferenz der Partei Die Linke, die am Wochenende war, hatten. Das heißt, wenn es zwischendurch mal ein bisschen rumpelt oder scheppert, lasst euch nicht davon irritieren. So, zum Thema. Wir hatten gerade, heute ist der 6. Oktober und wir hatten jetzt gerade am 3. Oktober, wie jedes Jahr, den Feiertag zur sogenannten Wiedervereinigung und hat sich jetzt 35 Jahre gejährt, wo sozusagen der sogenannte Beitritt der DDR zur Bundesrepublik begangen wurde. An diesem Tag wurde er offiziell besiegelt und das ist so ein bisschen der Anlass, aus dem heraus wir uns mit der Frage nochmal näher beschäftigen wollen, was ist eigentlich mit den blühenden Landschaften, die der damalige CDU-Bundeskanzler Helmut Kohl in dem damaligen Wahlkampf 1990 vollmundig versprochen hat. Zugleich hatten wir jetzt auch gerade in den Medien die neue Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser, SPD, die hat sich im Zuge der Vorstellung des jährlichen Lageberichts auch eben zum Jahrestag der Deutschen Einheit geäußert. Und sie ist in dieser Äußerung, in diesem Pressestatement zu dem Schluss gekommen, Vermögen wird nicht durch Leistung aufgebaut. Habe ich mich natürlich gefreut, das mal so deutlich zu hören. Und sie hat auch gesagt, eine Herkunft aus Ostdeutschland bedeutet überdurchschnittlich oft ein Aufwachsen in Familien mit niedrigem Einkommen und aber auch mit wenig oder gar keiner Vermögensbildung. Das ist ein ziemlich klarer Befund und von dieser vielbeschworenen Angleichung Ost-West, die ja auch etliche Bundesregierungen immer wieder versprochen haben, ist keine Rede. Kann auch gar keine Rede sein. Eva, du hast dich jetzt aus Anlass dieses runden Jahrestages mal genauer angeschaut, wie groß ist eigentlich mittlerweile die ökonomische Kluft zwischen West- und Ostdeutschland und hast dafür mit der derzeit ja auch in aller Munde mit der bekannten Ungleichheitsforscherin Martina Linatas gesprochen. Aber vielleicht sagst du uns noch mal erstmal ganz kurz, wie bist du jetzt mal jenseits dieses Jahrestags überhaupt auf dieses Thema gekommen?
Also ich habe mich in letzter Zeit sowieso noch mal ein bisschen ausführlicher mit Zahlen und Fakten zur ökonomischen Spaltung in Deutschland befasst. Und da fand ich es doch interessant und bin auch noch mal so drüber gestolpert, wie groß eben noch die Spaltung zwischen Ost- und Westdeutschland ist, wenn man sich das anschaut. Und genau, du hast es erwähnt, es ist natürlich ein Jahrestag und auch meine KollegInnen aus der Redaktion der Rosa-Luxemburg-Stiftung haben sich das Thema vorgeknöpft und machen ein Monatsdossier, also einen Schwerpunkt zu diesem Thema. Und da habe ich dann tatsächlich gedacht, ach, dann machen wir doch auch mal einen Podcast zu dem Thema und vertiefen das ein bisschen. Und von daher schaut gerne auch mal auf die Seiten der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Auf der Startseite findet ihr das Monatsdossier mit dem Titel Ungleiches Erbe. Ja, und als ich mich dann jetzt nochmal für den Podcast ein bisschen intensiver mit dem Thema beschäftigt habe, da ist mir schnell klar geworden, wir müssen halt nicht nur über Zahlen sprechen, sondern vor allen Dingen darüber, wie die Schockstrategie, mit der die private Marktwirtschaft in Ostdeutschland eben eingeführt wurde im Zuge der Wiedervereinigung, wie die ausgesehen hat, ja. Denn die hat sehr, sehr viel damit zu tun, wie die ungleichen Zustände bis heute noch sind und eben, ja, sich verfestigt haben.
Mhm. Du hast jetzt von Schockstrategie gesprochen. Das ist ein Begriff, der zurückgeht auf ein Buch von Naomi Klein. Das Buch hieß auch Schockstrategie. Aber es ist 2007 erst erschienen, also erst sage ich jetzt, weil die eigentliche Transformation von Sowjetunion und DDR war ja etliche Jahre früher. Und Schockstrategie bei Naomi Klein bezieht sich eben, sie beschreibt darin sehr genau den Siegeszug des Neoliberalismus und zwar nach bestimmten Katastrophen, ne? Also Kriege, Naturkatastrophen, Militärputsche, auch Wirtschaftskrisen. Sie benennt tatsächlich auch die Transformation Sowjetunion und Ostdeutschland als sowas Ähnliches, wo sozusagen etwas Einschneidendes passiert, was dann genutzt wird, um neoliberale Reformen in ziemlicher Geschwindigkeit durchzusetzen. Es gibt einen anderen Begriff, der heißt Schocktherapie und der geht zurück auf Jeffrey Sachs. Das ist ein US-Ökonom gewesen, der auch tatsächlich damals die russischen Ökonominnen und Ökonomen beraten hat, der auch ein Buch geschrieben hat, wie man damals auch in Polen die Schocktherapie durchsetzen müsste. Die beschreibt aber was ganz ähnlich, was auch Naomi beschrieben hat, nämlich der total schnelle Übergang von der damaligen staatssozialistischen Planwirtschaft in Marktwirtschaft und Demokratie mit den dann für die Zeit üblichen Instrumente wie Preisfreigabe, Privatisierung und. Also das ist so ein bisschen die Einordnung der Begriffe Schocktherapie und Schockstrategie. Und man kann jetzt ja bei Ostdeutschland, wo wir jetzt auch die Konzentration drauf haben heute in dieser Folge, jetzt nicht so Sowjetunion, sondern Ostdeutschland, sagen, dass das ja eigentlich jetzt nicht so ein Katastrophenereignis war, sondern es war, und so wird es ja auch genannt, eine friedliche Revolution. Ne?
Da hast du völlig recht, es war eine friedliche Revolution und sehr viele Menschen im Osten hatten ja tatsächlich, ich sag mal salopp formuliert, die Schnauze voll, ja, von diesem Einparteienregime und den autoritären Zuständen in der DDR. Und ich meine, klar, viele wollten auch, längst nicht alle, aber viele wollten eben auch möglichst schnell so leben wie im Westen und dieses Wohlstandsmodell haben wie im Westen. Aber ich glaube, der Fokus, den muss man anders setzen. Also wenn man sich anschaut, wie eben die ökonomische Wiedervereinigung vollzogen wurde, wie rasch die auch durchgezogen worden ist, trotz eben auch gewichtiger Einwände sowohl aus dem Osten als auch zum Teil aus dem Westen. Und wenn man sich halt auch anschaut, welche Alternativkonzepte an die Wand gedrückt wurden, ja, also sowohl was so zeitliche Abläufe abgeht, aber vor allen Dingen dann auch, ja, Eigentumsformen, also Alternativen für eine andere Eigentumsordnung. Und welche Folgen das natürlich hatte für die Leute, also Arbeitslosigkeit, Deindustrialisierung, ja, dann wird schon sehr schnell klar, das war eine Schockstrategie, ne? Und es ging vor allem der westdeutschen Regierung unter Helmut Kohl damals darum, einfach sehr, sehr schnell und unwiderruflich Fakten zu schaffen und eben die private Marktwirtschaft à la BRD einzuführen, kostet es, was es wolle. Und klar, ich meine, Helmut Kohl oder sozusagen diese politische Ebene oder die politische Gruppe, die waren ja nicht die einzigen Player da drin, ne? Das schon mal vorweggeschickt. Es ist auch interessant, sich die Ökonominnen als Stichwortgeber dann auch der damaligen CDU-FDP-Regierung in Westdeutschland ein bisschen genauer anzugucken. Denn bei denen oder vielen von denen ging es sozusagen um den Traum, jetzt in der DDR so eine reinere Form von Marktwirtschaft durchsetzen zu können. Die waren also immer noch unzufrieden mit dem, was es in der Bundesrepublik gab. Unter anderem wird da gewettert gegen so staatsmonopolistische Strukturen. Da solle man den Fehler eben nicht mehr begehen und in der DDR das gar nicht erst wieder sozusagen entstehen lassen. Das geht darauf zurück, dass Anfang der 80er Jahre in der alten Bundesrepublik ja noch weitere Bereiche, als wir es heute kennen, eben in staatlichem Besitz oder als staatliche Monopole existierten. Und da haben manche Ökonominnen also sozusagen ihre Chance gewittert und gesagt, ah super, hier können wir jetzt eine ganz andere marktwirtschaftliche Ordnung, also eine strengere oder radikalere marktwirtschaftliche Ordnung nochmal durchsetzen. Und vielleicht ist das auch nochmal als Kontext interessant. Es gab ja in der Bundesrepublik seit Kohls Amtsantritt 1982 sowieso die Parole von der Erneuerung der sozialen Marktwirtschaft. Das war ausgerufen worden nach der globalen Rezession 1982 und da hatte man schon eine ganze Latte von Sozialkürzungen und auch jetzt hier so Senkung der Unternehmenssteuern, aber das ging manchen Ökonominnen eben einfach nicht weit genug. Ne? Ein anderer wichtiger Player sind natürlich dann die Kapitaleignerinnen und Eigner, ne? Also die Konzernzentralen in Westdeutschland. Da werden wir auch sehen, die hatten auch ganz handfeste materielle Interessen eben in diesem Prozess der Wiedervereinigung.
Genau, da kommen wir nochmal näher drauf zu sprechen nachher. Jetzt bin ich erstmal gespannt. Vielleicht lass uns mal einsteigen mit einer Bestandsaufnahme erstmal. Also ein Blick auf die heutige Situation. Wie groß ist denn jetzt die Kluft zwischen Ost- und Westdeutschland und auf welchen Feldern kann man das vor allen Dingen ganz gut sehen, Eva?
Da hören wir jetzt direkt mal rein in das Gespräch, das ich mit Martina Linatas geführt habe. Wie gesagt, sie forscht zum Thema Ungleichheit und vor kurzem ist ja auch ihr wirklich sehr empfehlenswertes Buch erschienen. Unverdiente Ungleichheit, wie der Weg aus der Erbengesellschaft gelingen kann. Da könnt ihr also auch gerne mal reingucken. Wir verlinken das auch. Genau, und Martina Linatas sagt zur heutigen Kluft zwischen Ost und West Folgendes.
Wenn man sich die Kluft zwischen Ost und West anschaut, dann sehen wir nach wie vor auch über 30 Jahre, fast 35 Jahre nach der Wiedervereinigung, auch immer entlang sehr, sehr vieler verschiedener Bereiche, dass wir eben noch eine große Schere haben. Ob das jetzt bei Einkommen ist, sogar bei gleicher Qualifikation, ob es sich um Vermögen handelt, ob es sich um Erbschaften handelt. Das sind alles sehr, sehr große Lücken, die wir beobachten, die leider auch nicht wirklich, wirklich kleiner geworden sind über die letzten Jahre. Also es gab mal da waren wir auf einem guten Weg, gerade bei Einkommen. Das lag am Mindestlohn. Für die Menschen im Osten hat das auch große Sprünge nach oben bedeutet. Aber aktuell ist es so, dass selbst bei gleicher Qualifikation Menschen im Osten etwa 17% weniger verdienen als Menschen im Westen. Und das Medianvermögen, also das Vermögen, wenn man schaut, welche Hälfte hat mehr und dann hat die andere Hälfte weniger, das liegt zum Beispiel im Westen bei knapp 128.000 Euro und ist damit dreimal so hoch wie das Vermögen im Osten, wo es nur 43.000, ein bisschen mehr als 43.000 Euro sind. So, und ich könnte auch noch so weitermachen. Das Gleiche können wir uns auch bei Erbschaften anschauen. Auch da sind eklatante Ungleichheiten auszumachen. Die Ostdeutschen erhalten nicht nur seltener, sondern auch kleinere Erbschaften. Die Erbsummen zum Beispiel in Westdeutschland, die liegen bei ungefähr 92.000 Euro und damit weit über denen in Ostdeutschland, wo es nur um die 52.000 Euro sind. Und wenn man sich mal anschaut, auch gerade Immobilien, sehr, sehr wichtig, weil die häufig einen großen Wert haben. Es werden im Osten seltener Immobilien vererbt und wenn Immobilien vererbt werden, dann sind die auch weniger wert. Also es gibt bei Erbfällen ist es so, dass Osten nur etwa jeder dritte Erbfall bekommt eine Immobilie. Im Westen ist es jeder zweite. Naja, und die Immobilien im Westen, die kriegt man auch auf dem Markt einfach für einen höheren Wert los. So. Ja, wenn man sich das anschaut, wie sich Vermögensungleichheit generell entwickelt, dann muss man immer im Blick haben, dass Erbschaften und Schenken eine gigantisch große Rolle spielen. Und jetzt bekommen quasi im Westen die Menschen, also allen voran die Boomer-Generation, erhält quasi die ersten großen Erbschaften und Schenkungen, die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut worden sind.
Ja, das sind jetzt tatsächlich krasse Zahlen und ziemlich deutliche Unterschiede. Das war jetzt aber bezogen auf die gesamte Bevölkerung in Ostdeutschland, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe aber auch irgendwie mal gelesen, dass die Ungleichheit sich umso mehr zeigt, je mehr man sich der Spitze der Vermögensverteilung nähert, oder?
Ja, das ist ein klarer Befund. Also die Schere zwischen Ost und West, die geht vor allem am oberen Ende der Verteilung nochmal deutlicher auf. Und da spielen vor allem die Einkommen aus Unternehmen und Vermögen eine Rolle. Also die Frage, habe ich viel Betriebsvermögen oder eben Vermögen an den Finanzmärkten, das mir stetig hohe Profite abwirft, oder habe ich es eben nicht? Und Martina Linatas, die erwähnt dazu in ihrem Buch übrigens auch nochmal ein sehr schönes plastisches Beispiel. Die sagt nämlich, zwischen 2009 und 2020 wurden in Deutschland Unternehmensanteile in einer Höhe von insgesamt 409 Milliarden Euro vererbt oder verschenkt. Übrigens quasi steuerbefreit, weil wir so eine krasse Erbschaftssteuerregelung haben, die vor allem die obersten VermögenshalterInnen irgendwie extrem begünstigt. Aber von all diesen vererbten oder verschenkten Unternehmensvermögen ging gerade mal 1,7% an Menschen in Ostdeutschland, obwohl die rund 15% der gesamten Bevölkerung ausmachen. Und in 170 Fällen wurden jeweils 250 Millionen Euro weitergegeben. Ja? Und in Ostdeutschland gab es keinen einzigen solchen Fall. Also das ist alles in Westdeutschland weitergereicht worden, ne? Und das zeigt uns eben diese Riesenvermögen und damit auch die großen Betriebe. Die konzentrieren sich in Westdeutschland. Und im Osten ist der Unternehmensbesitz bis heute eben viel, viel kleiner. Und es sind auch oft Betriebe, die erst nach der Wende gegründet wurden. Vor allem so in Branchen wie Einzelhandel, Gastgewerbe oder Catering. Das sind ja dann auch keine Betriebsarten, die so total abgehobene Cash-Cows sind. Ja, also wo die Millionen nur so rausströmen. Und das heißt, die so kleineren Unternehmen, die werfen natürlich auch weniger Gewinne ab. Und das erklärt unter anderem, was auch die Ökonominnen Charlotte Bartels und Theresa Neef rausgefunden haben, nämlich dass westdeutsche Spitzenverdiener, also die Top 1%, doppelt so viel verdienen wie ostdeutsche Spitzenverdiener. Ja? Die im Westen sind das 650.000 Euro im Jahr und im Osten so rund 325.000 Euro. Also das ist eben auch, daran sieht man an der obersten Spitze der Vermögensverteilung ein krasser Unterschied.
650.000 Euro im Jahr.
Genau.
Das will ich auch.
Ich auch, Sabine, ich auch.
Was die reichen muss ich auf die tun? 350.
Naja, du hättest dabei sein müssen, als irgendwie die Eigentumsordnung anders durchgesetzt wurde.
Shit.
Weil ich meine, das ist wirklich der maßgebliche Treiber für diese Entwicklung, ja. Diese nach der Wende durchgesetzte neue Eigentumsordnung im Osten. Und ein ganz zentraler Player dabei, auf den wir heute auch nochmal genauer gucken, das ist eben die im Osten bis heute bei vielen so verhasste Treuhandanstalt, die diese neue Eigentumsordnung ja quasi durchgesetzt hat, ne, die das organisieren musste. Und dabei ist es dann eben dazu gekommen, dass die riesige Mehrheit der privatisierten Betriebe oder auch Immobilien eben an westdeutsche Investoren verkauft wurde und oft genug auch zu Spottpreisen.
Vielleicht noch ganz kurz ein Wort zur Treuhandanstalt, die, wie du ja schon gesagt hast, nicht ganz so beliebt ist. Die hat im Juli 1990 ihre Arbeit aufgenommen und sie hatte offiziell auch die Aufgabenstellung bekommen, das ostdeutsche Volkseigentum zu privatisieren, ne?
Mhm.
Aber apropos Volkseigentum, ich habe es ja auch schon so ein bisschen mit unsichtbaren Anführungsstrichen gesagt, was war das eigentlich, Volkseigentum in der DDR?
Ja, das war sehr, sehr viel. Ich habe mir da nochmal den Artikel in den entsprechenden in der Verfassung der DDR angeguckt. Und da sind dann eben aufgezählt die Industriebetriebe, die Bodenschätze, die Bergwerke, die Kraftwerke, die Talsperren und großen Gewässer, die Banken und Versicherungen, die Verkehrswege, die Transportmittel wie Eisenbahn, Seeschifffahrt, Luftfahrt, Post- und Fernmeldeanlagen, ja, also das war alles Volkseigentum.
Das hat aber nicht alles dem Volk gehört.
Nee, es war in staatlicher Hand, ja. Das muss man natürlich sagen. Ne? Volkseigentum ist natürlich ein Begriff, schön wäre es gewesen.
Genau.
Ne? Genau. Und das durfte eben laut Verfassung der DDR nicht privatisiert werden, bis eben die Wende und dann die Treuhand kam. Und zur Treuhand würde ich jetzt gerne auch noch mal ein paar Gedanken von Martina Linatas hier einspielen. Ich hatte sie ja auch gefragt, welche Gründe sieht sie vor allem für die große Ungleichheit zwischen Ost und West, die immer noch existiert. Man müsste da natürlich jetzt über noch ganz viele weitere Gründe sprechen, ne? Also vor allem auch historisch gewachsene und strukturelle und ökonomische Unterschiede zwischen der DDR und der BRD-Gesellschaft, also Entwicklungen, die auch nach dem Zweiten Weltkrieg dann eingesetzt haben. Weil ja klar ist, die DDR war natürlich ganz anders aufgestellt vom Wirtschaftssystem her, von der Eigentumsordnung, aber auch ganz anders eingebunden in den osteuropäischen bzw. sowjetischen Wirtschaftsraum. Ne? Das lassen wir jetzt hier aber mal alles weg. Wer möchte, kann dazu ein bisschen mehr erfahren in einem sehr interessanten Buch. Das stellen wir auch in die Shownotes, und zwar ein Buch von Christa Luft. Die war ihres Zeichens erste und letzte Wirtschaftsministerin der DDR in der kurzen Reformregierung unter Hans Modrow. Und die hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Lust am Eigentum. Und da kann man das nochmal sehr anschaulich auch ein bisschen nachlesen, wie die DDR insgesamt wirtschaftlich aufgestellt war. Aber mit Martina Linatas, da habe ich dann eben vor allem auf die Weichenstellungen aus der jüngeren Geschichte geschaut, also eben Stichwort 35 Jahre Wiedervereinigung. Und da hören wir jetzt nochmal rein.
Das hat jetzt aber nicht nur damit zu tun, dass man sagen kann, ja, sind die Ossis halt selbst schuld, die Leute aus der DDR, sondern auch sehr, sehr viel damit, wie die Politik betrieben wurde direkt nach der Wiedervereinigung. Das heißt, es gab durchaus Konzepte, wo man sich überlegt und angeschaut hat, wie kriegen wir das gerecht geregelt, wenn jetzt Ostdeutschland und Westdeutschland wieder vereint sein sollen. Und BürgerrechtlerInnen haben sich damals vor allem dafür stark gemacht, dass das sogenannte Volkseigentum zu 16 Millionenstel, also auf die 16 Millionen BürgerInnen und Bürger in Osten, gleichermaßen verteilt wird. Dann hätten alle was von dem Kuchen abbekommen, der gemeinsam aufgebaut, der gemeinsam gebacken wurde. Aber stattdessen hat dann allen voran aus Westdeutschland, kam es dann eben unter Druck nicht dazu, dass das Volkseigentum gerecht verteilt wurde, sondern am Ende wurde es schlussendlich doch an die Meistbietenden verkauft. Was ganz schön blöd ist, weil die Menschen im Osten einfach gar nicht das Geld hatten, um mitbieten zu können. Zwei Aspekte sind in der Hinsicht sehr wichtig. Also zum einen kam es wirklich nicht zu dieser Verteilung von dem Volkseigentum, sondern vor allem eine Protagonistin war da besonders bedeutend im Zuge der Wiedervereinigung, nämlich die Treuhand. Die Treuhand wurde gebildet und hat sich dann darum gekümmert, was mit diesem Volkseigentum geschieht. Und es war eine durchaus, ich würde so sagen, unterm Strich durchaus vernichtende Bilanz, was dann daraus passiert ist. Sie wurde nämlich zur Eigentümerin von 8000 Kombinaten und Betrieben, die zügig reorganisiert, zerschlagen und privatisiert werden sollten. Für 50.000 Immobilien, etwa 10.000 Firmen und mehr als 25.000 Kleinbetriebe suchte die Treuhand nach EigentümerInnen. Und diese waren dann aber nicht eben einfach aus Ostdeutschland, sondern 85% des gesamten einstigen Volkseigentums ging an Westdeutsche. 10% wurden von internationalen Investoren gekauft und nur 5% blieben im ostdeutschen Besitz. So, also es wurde wirklich alles unter den Hammer gepackt, so wer bietet mehr, aber da konnten die Ostdeutschen einfach nicht mitgehen. Und das ist etwas, was wir auch nach wie vor strukturell immer noch sehr, sehr stark beobachten, dass wir deswegen einfach generell weniger Vermögen haben, weniger Privatvermögen in Ostdeutschland, was nun, da wir eine Erbwelle beobachten, sich auch sehr deutlich zeigt. Nämlich in dem Sinne, dass in Westdeutschland die Erbschaften und Schenkungen immer größer werden, wohingegen die in Ostdeutschland durchaus klein bleiben. Und dadurch verschärfen sich auch diese Ungleichheiten. Dadurch werden sie quasi zementiert.
Krass, 85% des volkseigenen Vermögens in der DDR gingen an Westdeutsche, nur 5% an Ostdeutsche. Da wundert dich eigentlich nichts mehr, ne? Aber jetzt muss ich mal dazu sagen, so grob war mir das klar, aber in dieser Zahl war mir das nicht klar. Das ist wirklich echt krass. Ich finde es aber gut, dass die Konzentration hier auf mal genau die Verfügungsgewalt über Betriebsvermögen geht, weil nur das ist das, was Reichtum vermehren lässt, ne? Wenn du Eigentum hast, an wieder im Marx'schen Sinne Produktionsmittel zu sprechen. Hier sieht man das total deutlich, dass das eben zu einer großen Ungleichheit führt. Finde ich super spannend. Auch die Idee, dass man ursprünglich gesagt hat, man möchte es an alle Bürgerinnen und Bürger verteilen, ist auch interessant. Interessant, was dann daraus geworden wäre. Da kann ich vielleicht ganz kurz einschieben, dass das genau das war, was sie ja in der Sowjetunion gemacht haben, ne? Also unter Boris Jelzin, der hat gesagt, wir wollen nicht nur eine Handvoll von Millionären, sondern Millionen von Eigentümern. Und die haben dann damals solche Vouchers verteilt an alle Bürgerinnen und Bürger. Was dann am Ende dazu geführt hat, dass ein Großteil der Leute die weiterverkauft hat, weil sie Geld gebraucht haben. Und dann hat sich dort auch das Vermögen konzentriert wieder. Das ist mir jetzt noch dazu eingefallen, ne? Aber so weit ist es ja sowieso nicht gekommen, Eva, ne? In Ostdeutschland.
Nee, in Ostdeutschland ist die Geschichte ganz anders verlaufen. Aber ich finde, es lohnt sich, diese verschwundenen Konzepte für Alternativen zumindest noch mal ein kleines bisschen sich genauer anzuschauen. Und ich glaube, es ist ganz hilfreich, vorab noch mal eine kleine zeitliche Einsortierung zu bekommen, weil es waren ja durchaus sehr stürmische politische Zeiten, damals Ende 1989, Anfang 1990. Also wir hatten seit circa Mitte November 89, wir sind ja in der Zeit nach dem Mauerfall, in der DDR eine Reformregierung unter Hans Modrow. Ne? Ich hatte ihn gerade schon mal erwähnt. Die Reformregierung, die war noch nicht aus freien Wahlen hervorgegangen, aber das war bereits eine Allparteienkoalition. Und im Februar 1990, da wurden dann auch VertreterInnen der oppositionellen Bürgerrechtsbewegung in diese Regierung aufgenommen. Ne? Also Leute vom zentralen runden Tisch. Und die schon erwähnte Ökonomin Christa Luft, lange Jahre Mitglied übrigens dann nach der Wende erst in der PDS, später auch in der Linken und bis heute Mitglied der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die wurde, wie erwähnt, zur ersten und letzten Wirtschaftsministerin in der Modrow-Regierung. Und der und den anderen war natürlich völlig klar, es geht jetzt um Reformen, politische Reformen, aber ganz maßgeblich auch um wirtschaftliche Reformen. Ne? Denn sie wussten ja, dass irgendwie die Wirtschaft der DDR an vielen Punkten irgendwie echt Riesenprobleme hat. Und Luft schreibt über die Situation damals, Zitat, die Wirtschaft in der DDR litt unter Problemen, die lange bekannt, bis dato aber nicht angegangen worden waren. Nicht die Planung war das Problem gewesen, sondern deren zentralistische Umsetzung mit Hunderten von Kennziffern, Bilanzanteilen, Koeffizienten, welche am Ende die Initiative lähmten. Hinzu kamen die mangelnde Eigenverantwortung der Kombinate sowie ein starres Preissystem, das eher die Verschwendung förderte als die Effizienz. Das Leistungsprinzip galt nur auf dem Papier. Das ist ein Zitat aus der sehr empfehlenswerten Broschüre Schicksal Treuhand der Rosa-Luxemburg-Stiftung und die Ausstellung ist übrigens aktuell noch bis Ende Oktober in Schwerin auch zu sehen, im Kulturforum des Schleswig-Holstein-Hauses. Also wer da vorbeigehen kann, das lohnt sich total. Und wer da nicht hin kann, auch ein Blick in den Ausstellungskatalog ist sehr lohnenswert. Ne? Aber gut, das waren eben die Ausgangsprobleme, die Christa Luft da beschreibt. Und die Regierung Modo nimmt sich jetzt also ein Wirtschaftsreformprojekt vor. Und der Kompass dazu, das sagt Luft jetzt mal ganz knapp gefasst so, man wollte weg von der zentralen Kommandowirtschaft hin zu mehr Flexibilität und Bewegungsspielraum der Betriebe. Nochmal ein längeres Zitat von Christa Luft. Wir plädieren dafür, die Produktion auf die wirkliche Nachfrage auszurichten, Marktgesetze nicht länger zu missachten, Subventionen abzubauen, den Gewinn als hauptsächlichen Effektivitätsmaßstab anzuerkennen und das Leistungsprinzip konsequenter durchzusetzen. Ökologische Erfordernisse und Folgen sollten bei allen ökonomischen Entscheidungen unumstößliche Kriterien sein. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gehörten zu den Merkmalen eines von uns angestrebten Systems. Wir forderten die weltweite Öffnung der Volkswirtschaft, ihre intensive Teilnahme an der internationalen Arbeitsteilung als Quelle des Produktivitätsanstiegs. Wir strebten einen konsequenten Wandel der Eigentumsordnung an, ein gleichberechtigtes Miteinander vielfältiger Eigentumsformen des staatlichen, kommunalen, genossenschaftlichen, privaten und gemischten Eigentums. Das ist jetzt ein Zitat von Christa Luft aus diesem erwähnten Buch Die Lust am Eigentum auf den Spuren der deutschen Treuhand. Also was hier klar wird, es soll um Eigentumspluralismus gehen und keine breit angelegte Privatisierung des öffentlichen Eigentums. Aber es ist sehr wohl daran gedacht, dass man das jetzt so ein bisschen auffächert. Also in der Industrie und in den großen Unternehmen der Industrie, im Transportwesen, im Bauwesen, da wollte man eigentlich nicht privatisieren. Es sollte also weiterhin große Bereiche staatlichen Eigentums geben, daneben aber kommunales Eigentum. In der Landwirtschaft hat man vor allem an genossenschaftliche Formen des Wirtschaftens gedacht und es sollte privates Eigentum geben, das aber eigentlich vor allem im Handwerk, im Handel und in Dienstleistungen und bei neu zu gründenden Betrieben. Und begrifflich haben die das damals gefasst als sogenannte sozialökologische Marktwirtschaft. Also es ist schon klar, der Begriff Marktwirtschaft ist da schon sehr zentral. Was auch noch wichtig war, für den Umbau in die Richtung wollten die sich Zeit lassen, also 2,5 Jahre bis Anfang 1993. Und die DDR, ganz wichtig, die sollte in dieser Zeit als politisch souveräner, eigenständiger Staat existieren und sollte aber natürlich eine engere Zusammenarbeit mit der BRD anstreben. Also Wirtschaftsgemeinschaft und Konföderation war da das Stichwort.
Spannend. Mir fällt dazu ein, dass es gab ja, da kommen wir wahrscheinlich auch nochmal drauf zu sprechen, diesen runden Tisch in dieser turbulenten Übergangsphase. Und an diesem runden Tisch wurde durchaus ja auch diskutiert, ob man nicht eine gemeinsame Verfassung erarbeiten könnte, die dann beide, also sowohl Ost als auch West, für beide gilt, also neues Grundgesetz. Und Teil dieser Idee für dieses neue Grundgesetz, das ist schon relativ weit ausformuliert worden und da gab es eben einen Teil, also das ist der sogenannte Verfassungsentwurf des Runden Tischs von 1990. Das war also noch vor der deutschen Wiedervereinigung, wo man da zusammengetreten ist und sich da überlegt hat. Da waren auch Kirchenvertreterinnen und so weiter dabei. Da gab es eben auch die Idee, dass man angelehnt an den Artikel 15 Vergesellschaftung im Grundgesetz auch einen Artikel zur Sozialisierung ausformuliert und es dann auch bezieht auf die Wirtschaftsunternehmen der DDR. Und da war die Idee, dass man die vergesellschaften sollte, das heißt sie in Gemeinwirtschaft überführen. Und dann ist ja bekanntermaßen später das Grundgesetz der BRD einfach übernommen worden. Also hat sich das erledigt mit der Idee der Vergesellschaftung. Das fand ich nur ganz interessant, dass es da schon Thema war.
Ja, das mit der Verfassung ist nochmal ein total interessanter Aspekt. Also wäre natürlich eine ganz andere Welt gewesen, wenn sich das durchgesetzt hätte.
Möglicherweise. Aber so weit ist es nicht gekommen. Daraus ist nichts geworden. Und wie ging es dann weiter, Eva?
Ja, turbulent, kann man sagen. Also in der DDR hatten wir die Reformdebatten und in Westdeutschland war ja die CDU-FDP-Regierung unter Kohl am Ruder. Und man kann mal sagen, die CDU befand sich nicht gerade in der Sternstunde ihrer Parteiengeschichte. Die war also gebeutelt von diversen Skandalen und Pannen, unter anderem ein großer Skandal, die Barschel-Affäre, gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Und Kohl stand in den Ende der 80er Jahre tatsächlich in der Partei, wusste ich auch gar nicht so, der kam ja immer so unangefochten rüber, aber der stand unter enorm krassen Druck. Und es gab sogar einen Putschversuch gegen ihn im Vorfeld des Bremer Parteitags im September 89. Da hat nämlich der damalige Generalsekretär Heiner Geißler, der so ein bisschen linker oder wie soll man sagen, christsozialer war als Kohl, der hat nämlich versucht, mit ein paar anderen Granden in der Union Kohl tatsächlich zu stürzen. Aber das endete anders, ne? Also den Konflikt, den gewann Helmut Kohl. Und Geißler wurde dann auch einfach bald geschasst. Und ganz maßgeblich, dass Kohl sich dann so gut halten konnte, hatte eben die Entwicklung in der DDR da was mit zu tun. Ne? Das hat er nämlich wahnsinnig geschickt dann Ende der 80er genutzt und zu seinem politischen Vorteil auch gewendet. Und das hat auch sozusagen, es spielt auch einfach eine Rolle, in welcher Schnelligkeit er dann versucht, Fakten zu schaffen im Osten und die gute Gemengelage zu seinen Gunsten da auszunutzen. Ne? Und im November ist es aber so, November 89, das fand ich auch ganz interessant, es ist aber so, dass Helmut Kohl und seine Vertrauten, die haben jetzt noch keinen genauen Plan, wie jetzt tatsächlich oder wie schnell die Wiedervereinigung passieren soll. Ne? Also die haben klar, die orientieren da drauf, aber es gibt so ein sogenanntes 10-Punkte-Programm und da ist noch kein Zeithorizont festgenagelt und da ist sogar noch die Rede davon, dass man sich vorstellen könnte, in konföderativen Strukturen mit der DDR zusammenzuarbeiten, also dass die DDR erstmal eigenständig bleibt. Aber das Blatt wendet sich dann total rasch und das fand ich interessant so zu lesen. Ich glaube das jetzt auch erstmal so. Ein Kohl-Biograf schreibt nämlich dann, dass Helmut Kohl im Dezember 89 nach Dresden reist und da absolut triumphal empfangen wird. Ja, schon am Flughafen kommen ihm die Leute irgendwie in Massen entgegen und rufen eben auch nach der Wiedervereinigung. Ne? Und Kohl sieht sich total gestärkt und denkt...
Und geschmeichelt.
Und geschmeichelt, natürlich, ja. Also die Leute feiern ihn wirklich ab, die stehen da Spalier. Und Kohl weiß, im Herbst 1990 stehen turnusgemäß in der Bundesrepublik die nächsten Wahlen an. Und das ist jetzt sozusagen sein Moment, den er nutzen kann. Und das ist wirklich wohl scheinbar so der Bruch. Er ändert den Kurs, nimmt keine Rücksicht mehr auf die Pläne der Motorregierung. Also er pusht jetzt total und die Wiedervereinigung wird forciert zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Und damit zusammenhängt auch die Währungsunion, beziehungsweise eben so eine en bloc-Einführung der Marktwirtschaft, ja. Und in Ostdeutschland wiederum, da stand dann auch Ende Januar, Anfang Februar 1990 fest, dass die ersten freien Wahlen, die waren nämlich ursprünglich für den Mai angesetzt, dass die vorgezogen werden auf den 18. März. Und da zeichnete sich dann schon auch bald ab, dass es da wohl einen eher großen Sieg der Allianz für Deutschland geben würde, also Allianz für Deutschland, angeführt von der Ost-CDU. Und diese Allianz für Deutschland, die warb halt im Februar schon ganz massiv, ne, für die Wiedervereinigung. Und Kohl tourte dann durch die Landen und machte da seinen berühmten Ausspruch von den blühenden Landschaften, die es bald geben würde. Und er versprach ein zweites Wirtschaftswunder im Osten. Und er versprach eben auch zeitnah die D-Mark einzuführen und das traf eben bei einem größeren Teil der DDR-BürgerInnen auch auf Widerhall, weil es gab mittlerweile auf Demonstrationen den Spruch, kommt die D-Mark nicht zu uns, dann kommen wir zu ihr. Und es war halt in der Tat auch so, dass ja immer noch ja, mehrere Tausende pro Monat abwanderten in den Westen, ne? Und ja, vor diesem Hintergrund ist es jetzt so, dass der Regierung Modrow klar wird, das wird hier alles gar nicht mehr so lange gehen, dass wir hier am Ruder sind. Und dann beschreibt Christa Luft, dass die Eigentumsfrage auf einmal so ganz zentral in den Fokus dieser Reformregierung rutscht. Ne? Und da zitiere ich sie nochmal. Christa Luft schreibt, weder das bürgerliche Gesetzbuch noch das Handelsgesetzbuch kennen den Titel Volkseigentum und das Grundgesetz der BRD stellt zwar de jure Gemeineigentum unter Schutz, nicht aber ein Konstrukt wie das DDR-Volkseigentum. Die Frage lautete also, was machen wir mit den volkseigenen Kombinaten, die sich in Kürze auf dem Westmarkt unter marktwirtschaftlichen Bedingungen behaupten müssen? Und die Idee von denen ist jetzt, oder das, was sie total drängt, ist eben das Volkseigentum der Bürger der DDR zu sichern. Ne? Es gab nämlich auch wohl so zahlreiche Berichte, dass so großkopferte VEB-Direktoren, also die Direktoren von großen Kombinaten und volkseigenen Betrieben, dass die mit ihren Westkontakten schon so anfingen auszubaldowern, wie sie so nach der Wende so gemeinsam sich die Sachen aneignen könnten, ne? Und die Reformregierung sagt jetzt also, wir müssen verhindern, dass das hier ein Selbstbedienungsladen wird, ne? Dass das Volkseigentum total zerfleddert wird. Und das heißt, das fand ich wirklich auch interessant für mich, am 1. März 1990 wurde tatsächlich noch unter der Regierung Modrow quasi eine Urform der Treuhand gegründet, die als staatliche Aufsichtsbehörde das Ziel hatte, das Volkseigentum im Interesse der Allgemeinheit zu bewahren, aber eben auch die Eigentumsstrukturen zu verändern. Und gedacht war dabei, dass man halt so die Kombinate entflechtet und die VEBs, also die volkseigenen Betriebe, und dass man die umwandelt in Aktiengesellschaften und GmbHs. Luft sagt dazu, also eine formale Privatisierung mit dem Ziel, dass die Betriebe unter marktwirtschaftlichen Bedingungen agieren und sich am Kapitalmarkt mit Geld versorgen konnten. Ne? Also wir sehen ganz klar, vollumfänglicher Eintritt in den kapitalistischen Markt und diese Logiken. Aber was man schon mal festhalten muss, das war halt nicht der Treuhandgedanke oder auch die Ausrichtung der Treuhand, wie wir es dann später gesehen haben. Ne? Aber die Treuhand ist unter Modrow gegründet worden, die Urform.
Ich bin jetzt gerade, wenn ich dir so zuhöre, ich fühle mich gerade total zurückversetzt. Ich weiß gar nicht, wie jetzt ihr hier im Studio, du hast, Letizia, du hast da wahrscheinlich noch gar nicht gelebt. 1990, keine Ahnung. Nein, schüttelt den Kopf, genau. Deshalb klingt das für dich wahrscheinlich alles als wirklich Geschichte und weit weg. Aber ich habe das ja aus Süddeutschland im Schwarzwald verfolgt, was da passiert, insbesondere auch als der Mauerfall war. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich habe in der WG gewohnt und Freunde von mir haben das mit einer Flasche Sekt gefeiert. Und ich habe wirklich ganz pragmatisch gedacht, was gibt's denn da zu feiern? Damit haben wir doch gar nichts zu tun. Wir sind hier unten im Schwarzwald, das ist so weit weg, die DDR. Aber gut, ich habe das auf jeden Fall mit großem Interesse verfolgt, wie dann da tatsächlich dieser Wandel stattgefunden hat, so wie du das jetzt beschrieben hast, so detailliert natürlich nicht. Ne? Und ich kann mich, ich habe gerade gedacht, mein Gott, ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, wie das alles war, obwohl ich mich dann später im Studium auch ein bisschen damit beschäftigt habe. Ne? Aber es ist natürlich interessant, welche Pfadabhängigkeiten möglich gewesen wäre oder in welche Richtung sich hätte entwickeln können, wenn sich bestimmte Ideen anders durchgesetzt hätten, wie jetzt zum Beispiel die Verteilung dieses sogenannten Volkseigentums. Ne? Weil so wie du das jetzt beschrieben hast, war das ja auch seitens der ReformerInnen, also auch Christa Luft, aber auch andere, die auch unter anderem in der Rosa-Luxemburg-Stiftung arbeiten. Micha Pri hat damals auch schon sehr früh dazu geschrieben, dass das Volkseigentum auch so einen privateigentümlichen Anreiz kriegen müsste und man das mehr durchsetzen müsste. Man muss also im Grunde genommen, ich spitze es jetzt mal zu, mehr Marktwirtschaft, mehr Kapitalismus würde zu mehr Effizienz führen. Und deshalb wurde das nicht nur von westlichen Beratern aufgedrückt, sondern das haben auch die ostdeutschen Intellektuellen zum Teil so gedacht und mit unterstützt, ne?
Ja, der Leistungsgedanke ist da auf jeden Fall drin und dieser Anreiz zur individuellen Leistung über Eigentum, Privateigentum, das für die vielen geschafft werden sollte, das ist da schon drin als Gedanke auf jeden Fall. Also von daher hat es natürlich eine gewisse Anschlussfähigkeit. Ne? Nur wie es dann fortging, ist natürlich eine extreme Radikalisierung von allen Gedanken und sozusagen, da würden ja auch die Bürgerrechtsbewegung oder die Reformer sagen, so haben wir uns das alles überhaupt nicht vorgestellt, ne? Weil wir wollten große Bereiche von Eigentum, die eben nicht privatisiert sind. Wir wollten eine andere Beteiligung der Leute am genossenschaftlichen, am kommunalen Eigentum und so weiter. Ich fand interessant, dass halt diese Idee, die Martina Linatas erwähnt hatte, dass man eben das Volkseigentum wirklich aufteilt an die damals rund 16 Millionen Bürgerinnen und Bürger der DDR. Ich fand interessant, dass das größer und breiter ja scheinbar da auch diskutiert worden ist. Es kam, wie gesagt, durch die Bürgerrechtsbewegung rein. Aber dann ist das eben nicht zustande gekommen, weil die Dinge auch so schnell davonrasten. Ne? Und dann schreibt Christa Luft, dass das überhaupt nicht zu realisieren gewesen ist, weil man hätte vorher das ganze Vermögen erstmal irgendwie bewerten müssen, um das vernünftig aufzuteilen. Und deswegen ist es dann nicht dazu gekommen. Ne?
Und wenn ich das kurz noch ergänzen darf, weil das mir oftmals in den ganzen Rückerinnerungen auch immer zu kurz kommt. Es gab durchaus auch eine linke Strömung, VL, die Vereinigte Linke, die total gegen die Wiedervereinigung war und die einen demokratischen Sozialismus wollte. Ne? Und das geht immer ein bisschen unter. Was wäre dann gewesen? Das wäre auch mal eine interessante Fortschreibung. Ne? Aber darüber redet überhaupt gar niemand mehr.
Nee, das stimmt.
Ich habe eine Frage zu der linken Strömung der VL. War das eine linke Strömung innerhalb der ehemaligen DDR oder innerhalb ganz Deutschlands?
Nein,
oder
das war eine DDR-eigene innerlinke Strömung, genau, Bewegung. Ja. Aber gut, wie ging es dann weiter, Eva?
Ja, also was jetzt folgte, das war sozusagen das, ja, der Beginn der schon angesprochenen Schockstrategie oder Schocktherapie, ne? Also der Angleichung der ostdeutschen Wirtschaft an die westdeutschen kapitalistischen Strukturen. Es ist halt dann tatsächlich so, bei den Volkskammerwahlen im März 1990 gewinnt die Allianz für Deutschland unter Führung der Ost-CDU die Wahlen deutlich. Und Lothar de Maizière wird neuer Regierungschef der DDR. Und jetzt passiert Folgendes. Zum einen gibt es seitens der Kohl-Regierung eben den Druck für eine rasche Währungsunion, also für die Einführung der D-Mark im Osten, zum 1. Juli 1990. Und zum anderen trat auch ab dem 1. Juli 1990 eine quasi neue Treuhandanstalt die Arbeit an, ne? Also die de Maizière-Regierung nutzte quasi das Gerüst der alten Treuhand, der alten Modrow-Treuhand und krempelte das jetzt aber einfach komplett um. Denn der neue Arbeitsauftrag der Treuhand lautete jetzt unmissverständlich, das volkseigene Vermögen ist zu privatisieren. Ne? Also Eigentumspluralität war damit irgendwie passé. Und ich finde, das ist einfach eine ganz, ja, so tragische Weichenstellung. Ne? Da merkt man so, da schließt sich so ein Möglichkeitsfenster in der Geschichte, wo andere bessere Wege hätten beschritten werden können. Genau, und die andere verheerende Weichenstellung, das war eben die schon erwähnte Währungsunion. Da muss man vielleicht nochmal dazu sagen, die DDR-Wirtschaft, die war längst nicht so völlig marode, wie es auch immer dann zum Teil heißt oder hieß. Ja. Auch da kann man in dem Buch von Christa Luft nochmal nachlesen, wie es aussah in der DDR Ende der 80er Jahre. Aber was natürlich klar ist, die DDR-Wirtschaft war der westdeutschen Wirtschaft mit Blick auf Produktivität, mit Blick auf Kapitalausstattung, mit Blick auf Alter des Maschinenparks, sage ich mal, natürlich deutlich unterlegen. Und diese unterlegene DDR-Wirtschaft, die wurde nun mit der Währungsunion in direkte Konkurrenzbeziehung eben zur westdeutschen Wirtschaft gesetzt und auch natürlich zu den europäischen Märkten oder dem Weltmarkt, ne? Und die Folge davon, die waren total drastisch. Das hatte ich mir auch noch nie so klar gemacht, ne? Es gab einen massiven Aufwertungseffekt für die Ostbetriebe. Das heißt, sie waren ja in der Konkurrenz und der Produktivität unterlegen. Produkte verkauften sie also schlecht oder gar nicht auf dem Westmarkt. Sie mussten aber die Löhne oder auch den Einkauf von Vorprodukten mit der Währungsunion oder nach der Währungsunion dann in D-Mark leisten. Ne? Und das konnte kaum ein Betrieb, weil das Kapital hatten sie überhaupt nicht. Das Ergebnis davon war, dass die Produktion im Osten allein im Juli 1990 um mehr als ein Drittel gegenüber dem Vorjahresmonat sank und 5.000 von 8.000 Treuhandbetrieben einfach mal so knallauffall zahlungsunfähig wurden und bei der Treuhandanstalt um Liquiditätskredite anfragen mussten. Ne? Die Zahl der Arbeitslosen verdoppelte sich mit einem Schlag auf eine 250.000 und es wären eigentlich noch viel mehr gewesen, wenn das nicht abgepuffert worden wäre durch sogenannte Kurzarbeit, was ja häufig auch Kurzarbeit Null war. 700.000 Menschen gingen nämlich allein im Juli dann in diese Kurzarbeit. Und das heißt, man sieht daran, die Währungsunion, das war eben so ein Push für den Beginn einer massiven Deindustrialisierung. Die Ostbetriebe konnten im Westen keinen Fuß fassen und in Ostdeutschland und auch im osteuropäischen Wirtschaftsraum, da brachen eben die Märkte für diese Ostbetriebe zusammen, ja. Und was noch ein Effekt war, dass Ostdeutschland selbst von Westwaren überschwemmt wurde, ne? Am augenfälligsten ist das natürlich im ganzen Einzelhandel zu sehen gewesen.
Jetzt muss ich mal kurz fragen, das war jetzt schon 1990, im Sommer 1990.
Im Sommer 1990 beginnt beides zur gleichen Zeit. Die Währungsunion ist am 1. Juli 1990 und auch die neue Treuhand beginnt ihr Wirken am 1. Juli 1990.
Okay, also das ging dann relativ schnell von dem Moment, wo Kanzler Kohl bejubelt wurde, bis hin zu, wo sie dann die Folgen gespürt haben von dem, was ja Kohl durchaus auch mit zu verantworten hat, wenn ich das richtig sehe.
Halbes Jahr.
Genau, weil ich frage jetzt deshalb, weil ich war 1992 auf dem Marktplatz in Halle, ich glaube es war Halle, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, kann auch Wittenberg gewesen sein, auf jeden Fall im Osten. Da kam Kohl auch zu Besuch, da wurde er mit Eiern beworfen und ausgebuht. Also so schnell ging das dann mit seinem mit der Beliebtheitskurve.
Ja.
Aber das ist so schnell schon jetzt, also so schnell schon eigentlich hätten Eier fliegen können, das haben wir jetzt nicht mehr in Erinnerung. Okay, aber sag mal, jetzt, was mich jetzt mal interessieren würde, wenn man so ein bisschen ökonomischen Sachverstand hat, war das doch klar, was da passiert. Gab es da niemanden, der da mal ein bisschen was warnende Stimmen oder sowas?
Doch, die gab es durchaus. Also durchaus auch richtig prominent. Also der wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium, der sah zum Beispiel eine so rasche Währungsunion kritisch und auch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der SVR kurz, oder umgangssprachlich die Wirtschaftsweisen, die hatten auch Kritik an bestimmten Punkten, unter anderem am Zeitplan für diesen ganzen Umbruch. Und es gab sogar eine sehr prominente Stimme, die damals sich ja in Konfrontation zu Kohl begeben hat, nämlich der damalige Bundesbankpräsident Karl Otto Pöhl. Der sagte nämlich ganz klar, dass so eine überhastete Währungsunion zu einer wirtschaftlichen Katastrophe führen würde, ja. Aber der konnte sich halt nicht durchsetzen. Und ich will jetzt auch nicht Pöhl total abloben, ja. Also das war jetzt sozusagen ein Aspekt, wo der mal so eine Kritik anbrachte, die einem irgendwie sympathisch ist oder die einem auch entspricht. Aber in anderen Bereichen ist der jetzt natürlich nicht so eine Vorbildfunktion. Aber man muss halt einfach sagen, die tonangebenden Stimmen waren andere, ne? Also sowohl in der Politik als auch natürlich in den Chefetagen der Unternehmen. Die hatten schon sehr klar, auch weil sie Ende der 80er Jahre einen erneuten Wirtschaftsabschwung befürchteten, dass es ihnen total zu Pass käme, jetzt die Märkte im Osten zu erobern, ne, und sich da wirklich die Filetstücke auch zu sichern. Und was ich interessant fand, weil man jetzt so auf die Ökonominnenzunft guckt, wie sozusagen da die Blaupause geliefert wurde für diese ganzen Umbrüche in der DDR. Also es gab Gutachten, die nahmen da überhaupt kein Blatt vor den Mund. Zum Beispiel sprach das Hamburgische Weltwirtschaftsarchiv in der Studie vom Februar 1990 ganz offen von einer möglichst raschen, schockartigen Integration der Wirtschaft beider deutschen Staaten. Ja, also dass das so kommen müsse, weil so ein Schock sei angeblich heilsam. Und auf jeden Fall besser als so eine mehrere Jahre dauernde Übergangsperiode, wo keiner so richtig weiß, hier haben wir Marktwirtschaft, haben wir noch Elemente von Planwirtschaft. Ne? Also das war denen graus. Und besonders hervorsticht aber ein Gutachten der Uni Köln. Und das hatte das Bundeskanzleramt selbst bestellt. Und das trug den Titel Vorteile der wirtschaftlichen Einheit Deutschlands von einem Professor Hans Wilgerott, der war Professor für wirtschaftliche Staatswissenschaften. Und das Gutachten wurde als Sonderdruck verbreitet des Presseinformationsamtes der Bundesregierung. Und es gibt so Berichte, dass es wirklich von den Beamten aus Westdeutschland, den ostdeutschen Beamten im ostdeutschen Wirtschaftsministerium so in die Hand gedrückt wurde mit der Aufforderung, so, hier Leute, so läuft's jetzt, ne? Hier ist der Plan, wie wir das jetzt hier umstrukturieren. Und die Marschrichtung von Wilgerott, die war halt total klar, ne? Also rasche Einführung der Marktwirtschaft und rasche Privatisierung. Das wurde so als so ein sogenanntes Jungtim dargestellt. Also das eine muss untrennbar und zwingend mit dem anderen zusammenkommen. Und Wilgerott schrieb zum Beispiel, dass bisher in der DDR das Privateigentum weitgehend abgeschafft worden war, fehlte ein Hauptantrieb, mit sachlichen Produktionsmitteln sparsam umzugehen. Was allen gehört, gehört niemandem und wird auch so behandelt, das heißt vergeudet. Staatliche Kontrolle ändert daran nichts. Ne? Da ist schon klar, in welche Richtung das geht und wie man das begründet.
Spannend. Das scheint eben genau das immer wieder durch, was wir vorhin schon angesprochen haben, dass es so eine vorherrschende, nenne das jetzt mal Ideologie ist, dass nur Privateigentum effizient ist im Sinne von ressourcensparend, betriebswirtschaftlich und vor allen Dingen einen Leistungsanreiz beinhaltet. Ne? Und das finde ich irgendwie ganz interessant, weil es war vor der Wende, als der Staatssozialismus noch in voller Blüte stand, gab es etliche Intellektuelle, das führt bis zurück auf Stalin. Stalin hat ja gesagt, Vergesellschaftung des Eigentums wäre ja nach ein paar Jahren der Durchsetzung des Staatseigentums in der Sowjetunion erreicht gewesen. Also er hat das wirklich gesellschaftliches Eigentum genannt und hat gesagt, der Vorteil bei gesellschaftlichem Eigentum ist eben, dass damit die Entfremdung der Arbeitenden, der Werktätigen vom Privateigentum, was ja dann nicht mehr existiert, aufhört. Also die Entfremdung von der Arbeit. Und dadurch, dass sie selbst dann Eigentum besitzen, als bei gesellschaftlichem Eigentum gehört es ja allen, haben sie mehr Anreiz zu arbeiten. Das heißt, ursprünglich war eigentlich die sogenannte sozialistische Eigentumsform, das angeblich vergesellschaftete Eigentum, das, was zu mehr Anreiz führen sollte in der Produktion. Und im Zuge der Transformation und der Wende, schon Gorbatschow hat darüber geschrieben, hat gesagt, ja, wir haben hier leider das Problem in unseren Betrieben, dass die Werktätigen nicht so motiviert sind und keinen Anreiz verspüren. Das liegt irgendwie in der Art und Weise, wie wir hier gesellschaftliches Eigentum durchgeführt oder durchgesetzt haben. So genau begründet hat er es dann nicht. Aber das soll jetzt aufhören, indem wir Privateigentum einführen, wird endlich wirklich der Werktätige zum eigentlichen Eigentümer der Produktionsmittel. Das war im Staatssozialismus, ist uns das nicht gelungen. Aber durch die Einführung von Privateigentum wird dann endlich das Eigentum an Produktionsmittel für alle Werktätigen gewährleistet. Und dann haben wir eine Motivation und einen Anreiz. Und da musste ich auch ein bisschen grinsen, weil ich gedacht habe, hä, Leute, ihr könnt doch nicht einfach so ein Shift machen. Erst ist es gesellschaftliches Eigentum, was für Anreiz sorgen soll. Jetzt ist es plötzlich das Privateigentum, was für Anreiz sorgen soll. Und vor dem Hintergrund hat Jelzin ja gesagt, alle müssen in der Bevölkerung Eigentum an Unternehmen haben und hatte diese Voucher deshalb verteilt, ja. Dass das natürlich unter kapitalistischen Bedingungen überhaupt keinen Sinn macht und so nicht aufgehen kann, das hatten die nicht auf dem Schirm. Ja, also insofern, es waren nicht nur die westlichen Berater, die dort diese Schocktherapie eingeführt haben. Es stieß auch auf ein intellektuelles Bewusstsein, zumindest der herrschenden intellektuellen Eliten. Es gab auch andere, aber die herrschenden auf jeden Fall, zu deren Denken das gepasst hat. Das finde ich irgendwie ganz witzig. Genau.
Ja, ist auf jeden Fall interessant, ja.
Genau, aber jetzt wollte ich gar nicht hier wegführen, Eva. Weiter.
Ja, wenn wir jetzt zurückschauen auf die damalige Situation, ne, dann ist halt irgendwie klar, da wird der ideologische Vorschlaghammer geschwungen, um wirklich alles niederzureißen, auch in diesen Studien und Empfehlungen aus der Wissenschaft und alles zu diskreditieren, was an anderen Eigentumsformen eben existiert hat, ne, also jenseits des Privateigentums. Und interessant war auch, ihr erinnert euch vielleicht noch an Theo Weigel, damals war er Finanzminister, CSU-Finanzminister in der Bundesregierung, und der übersetzte das dann immer so schön in so kurze, griffige Slogans, die dann durch die Medien gingen. Ne? Zum Beispiel, ohne Eigentum keine Motivation. Ne? Oder auch 50%, 60% oder 80% Marktwirtschaft können nicht funktionieren, sondern bedeuten immer einen Verlust an Freiheit und wirtschaftlicher Effizienz. Ne? Das war also das, was den Leuten damals dann um die Ohren gehauen wurde. Und was ich krass finde, wenn man sich irgendwie dieses erwähnte Gutachten von Wilgerodt nochmal anschaut, dann finde ich aber im Rückblick das so total krass, ja. Ich meine, wir haben ja schon so ein bisschen über die fatalen Wirkungen gesprochen, die damals die Währungsunion hatte, ne? Also wir haben irgendwie, die Betriebe gingen alle in die Grätsche und die Leute wurden massenweise arbeitslos. Und Wilgerodt, der hat aber in dem Gutachten so ganz andere Bilder natürlich gezeichnet, ne? Also da heißt es dann so, nach der Öffnung der Grenze für den Freihandel mit der Bundesrepublik werden zahlreiche bisher die Produktion beeinträchtigende Engpässe aufgesprengt, ja? Und dann folgt sozusagen so ein ganzer Reigen von so wundersamen, positiven wirtschaftlichen Entwicklungen, die quasi wie von Zauberhand dann eintreten werden, ne? Also es ist wirklich so absurder, faktenfreier Voodoo-Glaube an die Selbstheilungskräfte des Marktes. Und wer da noch mal ein bisschen reinlesen will, der kann sich entweder es antun, das ganze Gutachten zu lesen, oder er liest eben in dem guten Aufsatz von Jörg Rösler nach, auch ein schlauer Kopf, ein Ökonom aus der DDR. Und das Zitat ist aus dem Aufsatz aus dem Band Die Treuhand und die zweite Enteignung der Ostdeutschen. Das kommt auch in die Shownotes. Das ist diese Denke von so einem marktwirtschaftlichen Urknall, so hat das Wilgerodt auch genannt, ne, den man jetzt einfach mal braucht, um da irgendwie Tabula Rasa zu machen.
Und dann geht's allen besser.
Dann geht's allen besser, genau.
Das war auch bei der Privatisierungseuphorie in der Sowjetunion, war das ähnlich. Da hieß es, warte, ich zitiere mal den ersten Sekretär des Moskauer Stadtkomitees der KPdSU, der hat gesagt, wenn alles privatisiert ist, dann werden alle ein bisschen mehr Wurst bekommen.
Okay, alles klar. Sehr gut. Übrigens, ihr könnt es ja nicht sehen, aber ich glaube, Sabine hat hier gerade wie ihre alte Uni-Hausarbeit in der Hand gehabt, um daraus zu zitieren. Und ja, die ist beeindruckend dick. Nein, es ist sogar ihre Diplomarbeit.
Das ist meine Diplomarbeit, ja. Es rührt mich selber total an. Die ist von Oktober Meine Mutter hat sogar das Datum reingeschrieben, wie süß, Oktober 1999.
Ach, ist ja cool.
Am Fachbereich okay. Politik und der Titel der Diplomarbeit ist Effizienz und Privateigentum am Beispiel der russländischen Transformationsökonomie, so hat man das damals genannt. Also ich habe dazu meine Abschlussarbeit im Politikstudium geschrieben und bei der Vorbereitung ist mir das eingefallen, das ist das einzige Exemplar, ich habe es aufgehoben und da steht das alles drin mit Jelzin und der Wurst und so.
Sehr gut. Was wir hier alles für Schätze ja. zutage fördern.
Ich frage mich ja schon auch manchmal, wenn man das so in der Retrospektive sich alles nochmal anguckt, da kommen irgendwelche Ökonomen, Ökonominnen, das waren, glaube ich, vermehrt tatsächlich Männer in der Zeit, gerade diese westliche Berater, die hauen da irgendwas raus, das wird jetzt für alle toll werden, wenn ihr die Preise frei macht, wenn ihr alles privatisiert und so weiter und so fort und dann wird es tatsächlich umgesetzt mit verheerenden Folgen und da fragst du dich, Leute, ist das jetzt, weil die da echt dran glauben oder wie kann das sein? Weil gerade dieser Jeffrey Sachs, den ich vorhin erwähnt habe, der eben auch der Berater war der sowjetischen Transformationsstrategie, also Schocktherapie, der ist jetzt in den letzten Jahren aufgefallen mit ganz anderen Themen. Er hat jetzt zum Beispiel gesagt, der Coronavirus ist in USA-Laboren entstanden und nicht in chinesischen. Und der sagt auch jetzt so Sachen wie, dass eigentlich die USA schuld ist an dem Krieg von Russland gegen die Ukraine. Also man kann jetzt über alles Mögliche diskutieren. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, diese Aussagen. Nur man merkt, also der ist jetzt mittlerweile komplett außerhalb des Mainstreams gelandet. Aber es ist eine wesentlich wichtige Stimme damals gewesen für die Umsetzung eines Experiments. Anders kann man das nicht nennen. Es war ein Experiment. Es war für die so ein richtiges Testfeld, wo sie mal ihre neoklassischen und neoliberalen Wirtschaftstheorien ausprobieren konnten, mit halt verheerenden Folgen. Das ist ein richtiges Labor, ne? Also, keine Ahnung. Ich würde sagen, die haben dran geglaubt, oder?
Ja, ich denke das eigentlich auch. Also, ich meine, das sind Überzeugungstäter, glaube genau. ich, die auf solchen Ebenen sowas dann mitstricken, ja.
Ja, aber im Rahmen schon einer wirkmächtigen Ideologie, ne?
Ja.
Die da zu der Zeit ja auch nicht ganz allein nur in diesen bestimmten Regionen vorherrschend war, sondern weltweit.
Mhm. Auf jeden Fall, ja. Genau, und wie gesagt, also ein wichtiges Element war halt diese Strategie einer raschen Währungsunion und das zweite waren halt dann diese Privatisierungen, ne? Und da würde ich jetzt nochmal ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Also diese neu ausgerichtete Treuhand, wie gesagt, die nahm am 1. Juli 1990 die Arbeit auf. Und da gibt es auch wieder ein schönes Zitat von der Birgit Breuel. Die war auch mal zu einem späteren Zeitpunkt Treuhandchefin und die sagte dann oder schreibt ganz offen, am 10. Mai 1990 findet ein erstes großes Gespräch des Ministerpräsidenten, also damit meint sie de Maizière mit Vertretern westdeutscher Banken statt. Die Vertreter der Banken machten eine Kreditgewährung an die Treuhandanstalt von einer eindeutigen Ausrichtung ihrer Aufgabenstellung auf ein Privatisieren der Staatsbetriebe einschließlich Grund und Boden abhängig.
Das ist ja relativ eindeutig.
Ja, da bleibt irgendwie keine Frage mehr offen, ne?
Und was war dann? Was hat sie dann gemacht, die Treuhand? Faktisch?
Also das werde ich jetzt nur so ganz kurz umreißen können. Da gibt es ja auch natürlich einen Haufen Bücher zu. Also zunächst mal, man muss sich klar machen, die Treuhand wurde sozusagen zur größten Holding der Welt. Ne? Martina Linatas hat die Zahlen ja schon genannt, wie viele Betriebe die unter ihren Fittichen hatte. Und das will ich jetzt hier gar nicht wiederholen. Und wie diese Verkäufe dann abliefen, dieses volkseigenen Vermögens, das kann man eigentlich gar nicht so richtig glauben, wenn man sich das nochmal anschaut. Ne? Also klar, es fängt damit an, dass die Losung ausgeben, privatisieren vor sanieren. Ja? Also es wurde auch kaum der Versuch gemacht, durchaus konkurrenzfähige Betriebe in Ostdeutschland mit Investitionen unter den Fittichen der Treuhand erstmal fit zu machen und dann die Arbeitsplätze so zu erhalten und dann später zu gucken, was macht man mit den Betrieben, ne? Weil es ging wirklich darum, so schnell wie möglich alles rausverkaufen. Der zweite Knaller, die Privatisierung fand überhaupt nicht als öffentliche Auktion statt oder das ging auch nicht an die Börse, sondern das wurde wirklich handverlesen, wurden Angebote gemacht an potenzielle Kunden und Käufer in entsprechenden Branchen und das hieß vor allem Branchen in Westdeutschland, ja. Vor allem in den Anfangsmonaten ging das ausschließlich nach Westdeutschland und es wurde natürlich dadurch begünstigt, dass in der Treuhand, neben natürlich auch ein paar ehemaligen Leuten aus der DDR-Wirtschaft und der DDR-Finanzverwaltung, vor allem Westmanager auf Zeit arbeiteten. Ja, also das muss man sich echt nochmal klar machen. Die Westmanager, die für große Konzerne arbeiteten, Die wurden also quasi freigestellt von dieser Arbeit und konnten sich jetzt erstmal unter dem Dach der Treuhand in Ruhe anschauen, was gibt's da alle eigentlich alles so Schönes, was für meinen Konzern oder Betrieb interessant sein könnte. Übrigens ja oft auch mit dem Ziel, lästige Konkurrenz einfach stillzulegen, ne? Also Betriebe zu schließen, die einem vielleicht hätten wirklich gefährlich werden können. Und dann ging halt das Cherry-Picking los, ne?
Also Entschuldigung, gefährlich werden können im Sinne von?
Im Sinne von, das ist wirklich eine Konkurrenz. Also
zu einem
Westbetrieb.
Ah, zu einem Westbetrieb.
Also ein ganz
genau,
bekanntes
genau.
Beispiel sind ja die Proteste der Kali-Kumpel in Bischofferode, wo sozusagen, ich stecke da längst nicht so im Detail drin, aber wo im Osten Kali-Gruben, die durchaus konkurrenzfähig waren, deren Produkte gefragt wurden, die dann nach und nach abgewickelt wurden, weil der Konzern aus dem Westen, ein hessischer Konzern, der steckte in der Krise und der hatte eben Angst, dass man sich da im Osten jetzt sozusagen neue Konkurrenz reinholt. Also kauft man die Betriebe auf und legt die dann einfach still, ne?
Leute, wie oft haben wir euch das in diesen Folgen hier schon gesagt, dass das scheiße ist mit der Konkurrenz? Das ist
ja
schon wieder.
Also, ne, Westmanager werden einfach in die Treuhand geholt, um da zu arbeiten. Und ein ganz prominentes Beispiel, aber um wirklich nur eines zu nennen, das ist der Treuhandchef Detlef Carsten Rohwedder. Der hat ja die Treuhand vom Sommer 1990 bis April 1991 geleitet, bis er dann ermordet wurde, mutmaßlich von der Roten Armee-Fraktion. Der kam von der Hösch AG, das war ein bedeutendes Stahl- und Montanunternehmen aus dem Ruhrgebiet und der saß außerdem noch in den Aufsichtsräten von IBM, Volvo, der Allianz Versicherung und bei der Ruhrgas AG. Und welch ein Zufall, zwei dieser Unternehmen haben dann sozusagen wirklich mit die spektakulärsten Deals bei der Treuhand abschließen können. Die Allianz übernahm nämlich komplett die einstigen staatlichen Versicherungen der DDR und Ruhrgas verleibte sich, Zitat Christa Luft, eines der besten Stücke der DDR-Wirtschaft ein, das ostdeutsche Ferngasnetz.
Mhm.
Ja, und ich meine, man darf jetzt wirklich nicht nur auf Rohwedder fokussieren, der sticht da so total raus, weil er eben so ein prominenter Manager war und so mächtig und gut verdrahtet in der Wirtschaftselite. Insgesamt waren die Tore der Treuhand aber weit offen für Westmanager und es ging sogar so weit, dass die mehr Zugriffsrechte und Möglichkeiten hatten als überhaupt die ostdeutschen Ministerpräsidenten der Länder. Ja. Die mussten nämlich irgendwie hart darum kämpfen, überhaupt mal vernünftig informiert zu werden, was geplant war, geschweige denn, dass sie mal irgendwie ja, Mitspracherechte gehabt hätten und hätten wirklich sagen können, das machen wir jetzt als kommunales Eigentum hier, ne? Das könnt ihr jetzt nicht einfach verkaufen. Also wirklich total irre. Und ich muss echt sagen, ich habe das jetzt wirklich zum ersten Mal so detailliert gelesen. Ich fand es einerseits total faszinierend und andererseits haben mir echt die Ohren geschlackert, weil ich so dachte, das ist so skrupellos, ja. Und man kann das nicht anders nennen als ein ja wirklich offiziell organisierten Beutezug der westdeutschen Betriebe und vor allem der großen Konzerne im Osten, ja. Also wirklich die konzertierte Aktion einer Enteignung der Ostdeutschen, die wiederum ihre Arbeitskraft ja, muss man ja schon so sagen, in den Aufbau dieses volkseigenen Vermögens gesteckt hatten, ja. Also die da geschwitzt haben und gearbeitet haben.
Mhm.
Und das nochmal so zu lesen, das fand ich wirklich auch nochmal krass.
Ja, das ist auch das, wo ich oft denke, ey, man muss sich über nichts wundern. Also, dass es jetzt so ist, wie es heute ist, ne? Also da steckt so viel Demütigung drin in dieser Zeit. Klar, es gibt jetzt irgendwie viele jüngere Menschen, die das nicht mehr mitgekriegt haben, die da noch gar nicht auf der Welt waren in der Zeit, ja. Aber das ist natürlich, wenn die Eltern das mitgekriegt haben, ist es natürlich über die transgenerationelle Übertragung, wird das auch auf die Kinder übertragen. Ich habe neulich mit einer Freundin gesprochen, deren Kinder, die sind jetzt auch aus Leipzig, weiß nicht was, 19 Jahre alt oder 20 Jahre alt, die haben ihr und mir dann auch erzählt, diese Trennung Ost-West ist auch in ihrer Generation noch ganz stark, ne? Und wenn du irgendwie starke Identifikation mit Ostdeutschland schon bei diesen jungen Leuten, die die Wende gar nicht mitgekriegt haben, die noch gar nicht zur Welt war, wenn die haben mir erklärt, wenn man gefragt wird, kommst du aus dem Westen und du sagst ja, dann ist man irgendwie weniger. Das ist irgendwie nicht cool im Osten, ne? Also das ist schon irre. Und ich glaube, genau diese Entwicklung, die du jetzt beschrieben hast, ja, genau die sind da zumindest mit ursächlich.
Ja, das glaube ich auch.
Und das ist ja genau das, wo die AfD jetzt so gut andocken kann. Die hat ja dieses Wir-Ostdeutschland-Ding aufgegriffen, ne? Sehr erfolgreich.
Ja, also das ist, stimme ich dir total zu, ne? Und ich will nur noch mal zwei, drei kurze Sachen zur Treuhandpolitik noch mal so nachschieben, weil das einfach wichtig ist für so ein allgemeines Bild. Ich meine, klar, die Treuhand war natürlich auch irgendwie überfordert, ne? Muss man schon auch dazu sagen. Aber die Vergabepraxis war halt politisch auch so gewollt. Das ist der allergrößte Teil, ne? Aber sie war auch zum Teil überfordert. Und dann gab es natürlich auch im Zuge dessen, ja, sag ich mal, Betrügereien, die dann so ganz offiziell als Raubzug gelabelt wurden, ja, also weil sie offiziell kriminell waren. Also wenn Bilanzen gefälscht wurden, wenn da Leute ankamen, die irgendwie behaupteten, sie hätten Investoren im Rücken und die durften dann Betriebe kaufen, zum Teil für 1 Euro. Und die haben die dann aber nur ausgeschlachtet und sich mit der Kohle aus dem Staub gemacht. Ich meine, massenweise gibt es diese Beispiele. Und haltet euch fest, meine Lieben, Sabine war mit dabei. Ich habe das ja erst auch von dir irgendwie erfahren und fand es ja total faszinierend. Sabine hat nämlich mal, haltet euch fest, eine Zeit lang für die Bild-Zeitung gearbeitet. Und zwar in Ostdeutschland, ja. Also du warst Anfang der 1990er Jahre als Korrespondentin für die Bild in Ostdeutschland eingesetzt. Und ich weiß, dass dir das immer so ein bisschen unangenehm ist, aber ich finde es eigentlich wirklich super spannend. Also erstens glaube ich, dass man natürlich durch eine interessante Schule gegangen ist, wenn man Journalismus unter anderem auch bei der Bild gelernt hat. Und dann, ja, glaube ich, das ist eine ja total spannende, sicherlich auch ernüchternde Zeit dann war, die man da Anfang der 90er mitbekommen konnte. Aber erzähl mal.
Ja, ernüchternd trifft es ganz gut. Es ist nämlich genau das, was du jetzt nochmal alles für mich ja tatsächlich auch in Erinnerung neu gerufen hast. Du musst dir vorstellen, das ist ja ewig her. Ich habe Mitte 1992 angefangen bei der Bild-Zeitung in Halle, war 10 Monate in Halle und danach war ich 10 Monate bei der Bild-Zeitung in Leipzig, also fast 2 Jahre im Osten. Und dann habe ich ein Volontariat an der Axel Springer Journalistenschule angeschlossen an diese 2x10 Monate. Und natürlich habe ich da alles aus der Perspektive einer Schwarzwälderin, sehr jung noch, die wirklich von nichts eine Ahnung hatte, was jetzt irgendwie DDR oder so anging. Ich war irgendwie, glaube ich, 24 Jahre alt oder so, bin ich da reingeraten in dieses Konglomerat von kurz nach der Wende. Die Treuhand und überhaupt die ganzen westlichen Leute, die da in den Osten gekommen sind, haben sich wirklich unterirdisch benommen. Ich habe mich teilweise wirklich fremdgeschämt für das Auftreten mancher Westkollegen und Kolleginnen. Die ganzen Umbrüche, dann auch noch Boulevardjournalismus, das war jetzt auch nicht unbedingt das, was ich toll fand, aber egal, wie ich da reingeraten bin, ist nochmal eine andere Geschichte. Und es war halt so, dass die Kolleginnen und Kollegen, die mit denen ich da zu tun hatte, haben sich in der Regel nicht so richtig interessiert für die Treuhandthemen oder für die Wirtschaftsthemen überhaupt. Die haben lieber Gossip gemacht oder Polizeiressort besetzt oder Politik oder so. Und dann ist es ein bisschen bei mir hängen geblieben. Und so bin ich da so ein bisschen die Berichterstatterin für diese Themen geworden. Ich kann gar nicht mehr so viele Geschichten erzählen. Ich habe jetzt hier auch gerade, das seht ihr Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt auch nicht, ich habe hier gerade so einen Artikel mal beispielhaft mitgebracht, weil damals gab es zum Glück noch kein Internet. Das wäre mir urstpeinlich jetzt.
Ihr braucht also gar nicht suchen.
Wenn jetzt alles noch im Netz wäre, was ich damals geschrieben habe für die Bild-Zeitung, ich glaube, dann würde ich auswandern. Und ich habe das damals aber alle Artikel, die ich geschrieben habe, ausgeschnitten, alle, und habe die schön mit Datum versehen und die habe ich noch, ne? Und ich werde sie niemals einscannen, keine
Sabine,
Hoffnung.
Sabine, bring die Leute nicht auf Ideen.
Genau. Und ich möchte mal nur mal ein einziges Beispiel machen. Das war in Leipzig. Ach so, kurz, ich habe ja vorhin diese Story erzählt, dass ich auf dem Marktplatz war und Helmut Kohl gesehen habe, wie er beworfen wurde mit Eiern. Das war genau in meiner Funktion als Bildreporterin. Da war ich nämlich vor Ort und stand in unmittelbarer Nähe von Kohl. Und ich habe auch gehört, wie er zu den Protestierenden gerufen hat, ja, dann kommt halt mal ins Kanzleramt, dann reden wir mal drüber. Ne? Und dann bin ich zurück in die Redaktion und habe das dem Chefredakteur erzählt. Stell dir vor, was Kohl gerade gesagt hat. Dann hat er zu mir gesagt, so, du findest jetzt raus, wer das war. Und dann wirst du bei Kohl anrufen und dafür sorgen, dass er die wirklich einlädt. Und dann bist du da dabei. Ey, das waren so typische Bild-Zeitungsaktionen, ja, wo ich dann da hinterher rennen musste und rausfinden musste, macht er das jetzt wirklich, lädt er die wirklich ein? Meiner Erinnerung nach hat er es gemacht. Aber okay. Gut, jetzt nochmal zurück zu dieser Geschichte. Also eine Geschichte passt besonders gut auf das, was du jetzt erzählt hast, Eva. Nämlich, ich habe von der IG Metall damals IG Metall-Gewerkschaftssekretär einen Anruf bekommen und der meinte, wie das so üblich ist, hat was durchgestochen an mich. Ne? Er wollte mir was erzählen. Und da ging es eben darum, dass die Treuhand Leipzig und die Treuhand Chemnitz, muss zusammen gewesen sein, die haben 19 Firmen im Paket verkauft und das waren offensichtlich die guten, die Erfolg, also erfolgsversprechenderen Firmen, also so die Sahnestücke, wie man damals gesagt hat. Also Treuhand Leipzig und Chemnitz haben diese 19 Firmen im Paket verkauft an eine Industriegruppe Leipzig, die hieß Siegel, Industriegruppe Leipzig. Das war eine Tochter der Deutschen Bank. So, und auf wundersame Weise ist der Chef der Treuhand Leipzig dann nach ein paar Wochen Chef dieser 19 Firmen bei der Deutschen Bank geworden.
Unbelievable. Okay.
Und was hat sie gekostet? 2 Mark.
Keine Ahnung, aber ich habe hier ein Zitat von einem der Betriebsratsvorsitzenden, eine dieser Firmen, der mir damals wohl gesagt haben muss, der hat sich die Sahnestückchen unter den Nagel gerissen. Und ich musste das natürlich dann recherchieren, ob das stimmt und habe das alles, das war alles bestätigt, das war jetzt klar. Und dann ist die Geschichte erschienen mit der Überschrift Treuhand-Coup des Jahres, Ex-Mitarbeiter, also der Treuhand, jetzt Chef von 19 Firmen, war also der Artikel. Am nächsten Tag ruft er mich an, der Typ, und lädt mich zur Geburtstagsfeier seiner Tochter ein, die ungefähr in meinem Alter sein müsste, hat er mir gesagt am Telefon. Und ich dachte so, what, was ist denn das für eine
Korruption, komische Angelegenheit.
Mir ist richtig Gänsehaut. Ich dachte irgendwie, was ist denn das? Ist das jetzt so eine Kooptierung? Was ist so ein Verein gemeinten so? Damit ich das vielleicht nicht weiterverfolge? Ich habe keine Ahnung. Also er hat mir damals gegenüber bei der Statement, beim O-Ton, den ich holen wollte, hat er gesagt, ich bin nicht mehr bei der Treuhand und deshalb äußere ich mich auch nicht dazu. Und dann, wie gesagt, am nächsten Tag dieser Anruf. Also es war wirklich merkwürdig. Und ich kann mich leider nicht mehr erinnern, ob ich hingegangen bin. Ich kann mich an keine Geburtstagsfeier erinnern bei diesem Deutsche Bank-Chef, aber das war eine der Storys. Ne? Und dann gibt es noch eine zweite kleinere Geschichte, die sich mir sehr eingebrannt hat, nämlich ich habe mitgekriegt, wie ein auch wieder aus dem Westen Typ eine dieser VEBs übernommen hat und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben irgendwie protestiert. Und da bin ich hingefahren vor Orttermin und wollte da mal gucken, wie das so abläuft. Und da habe ich eben gerade mitgekriegt, wie dieser Chef, dieser westdeutsche Chef, das Büro, in dem er hätte sitzen wollen, ausräumen ließ. Also die ganzen, ich sage jetzt mal, DDR-Möbel und Teppiche und Regale, alles raus. Und super teure Ledergarnitur wieder rein hat bringen lassen. Und du hast schon an der Art, wie er dann da so stand, dabei und so gemerkt, was da für ein atmosphärisches, also hat wirklich, das war wirklich, alles dran war unangenehm, ne? Genau, und das Dritte, und dann höre ich auch auf, das ist natürlich, weil du auch gesagt hast, dass da unglaublich viele Westdeutsche auf Zeit da gekommen sind. Es ist eigentlich so gewesen, dass in allen Institutionen, die man dem Westen nachgebaut hat oder nachempfunden hat, ja, Behörden, auch Gewerkschaften und so weiter, hat man Westdeutsche geholt.
Unis.
In die entsprechenden Führungspositionen. Ne? Ich meine, gut, ich war auch im Westen, aber ich war jetzt Praktikantin und dann eben feste Freie später, ne? Und das hat sich natürlich ausgewirkt, weil das waren nicht immer die Westdeutschen der ersten Riege, sondern es waren oftmals die der zweiten Reihe, die da kamen. Und das hat, glaube ich, auch viel dazu beigetragen. Also wisst ihr, wie ich meine? Ich will jetzt nicht allen Westdeutschen unterstellen, dass im Osten, dass da nur die Minderqualifizierteren gekommen sind. Aber du hast schon, also zumindest bei den Bild-Zeitungschefredakteuren hat man es deutlich gemerkt, dass die mehr gebrüllt haben, als gekonnt haben. Ne? Also das habe ich zumindest so erlebt, genau. Ja, aber ich habe ja schon mal gesagt, Eva, irgendwann werde ich darüber mal ein Buch schreiben, weil diese 2 Jahre sowas von dermaßen turbulent und abenteuerlich für mich jetzt aus der Perspektive von der 24-jährigen Schwarzwälderin waren, dass ich das irgendwann mal, das muss ich alles irgendwann mal aufarbeiten.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Ich werde es lesen. Ja, du hast viel jetzt nochmal aufgenommen von den Betrügereien, von der Korruption, ne, die es einfach gab. Das war halt ein Riesenproblem. Aber vielleicht nochmal so zu ein paar grundsätzlichen Facetten, die jenseits sozusagen dieses ganz offenbaren Betrugs stattfanden und die eben auch ein Riesenproblem waren. Also die Treuhand hat eben auch Betriebe verscherbelt, die noch wirklich viel Substanz hatten. Du hast es auch schon erwähnt, ne? Also, und dann gab es ja zum Teil noch üppige Wirtschaftsförderung obendrauf. Und gleichzeitig wurden dann zwar irgendwie immer so Versprechen gemacht, wir erhalten die Arbeitsplätze und so weiter, wir investieren, aber das war kaum zu sanktionieren, ja. Also da gab es eigentlich überhaupt keine richtigen Durchgriffsmöglichkeiten. Dann ist ein ganz wichtiger Grund, warum das alles auch so in die Grütze ging, man filetierte halt die Wirtschaft. Ja, also die Betriebe wurden in kleinste Einzelteile zerlegt, Großbetriebe auch nochmal so zerschlagen, kleiner gemacht. Und die verkaufte man dann ohne Rücksicht auf regionale Verflechtungen und Strukturen der Wirtschaft. Und das heißt halt einfach, wenn so ein Betrieb über die Wupper ging oder kleiner gemacht wurde und dann ein Teil der Leute arbeitslos wurden, dann ist das eigentlich nicht die einzig maßgebliche Zahl, die man sich angucken muss, sondern man muss halt irgendwie auf das Große drumherum gucken. Ja, ein Beispiel war die Wartburg-Produktion, also der Autos in Eisenach, Thüringen. Ja, da wurden von rund 6.000 Beschäftigten selbst rund 3.400 arbeitslos im Zuge dieser Wende oder der Schockstrategie. Aber betroffen waren letztlich insgesamt rund 20.000 Leute in ganz Thüringen. Ja. So eines der Beispiele. Und ein ganz großes Problem war halt, dass der Fokus letztlich auf den großen Betrieben lag. Ja, also die Treuhand hatte zwar auch irgendwie so den Auftrag, den Mittelstand zu fördern, aber faktisch hat man eben zu Beginn sowieso vor allem irgendwie nach Westdeutschland vergeben und vor allem in Westdeutschland an die großen Unternehmen. Und als dann die Filetstücke längst vergeben waren, da hat man das so ein bisschen mehr geöffnet, auch für Leute aus dem Osten. Aber ich meine, Martina Lynatas hat es ja schon gesagt, die Leute im Osten, in Ostdeutschland, hatten vielfach überhaupt nicht das Kapital, um sich da in irgendwas einzukaufen. Ja? Und man hat auch nicht daran gedacht, die vielleicht dazu zu befähigen. Man hätte ja Sonderfördertöpfe auflegen können, wenn man an sowas glaubt und sowas machen will. Ne? Dann wäre das natürlich irgendwie eine Möglichkeit gewesen, aber das gab es halt alles gar nicht. Und ja, um so ein Fazit zu ziehen, wir haben es einmal schon erwähnt gehabt, also 85% des Treuhandvermögens ging in den Westen, 15% ins Ausland, nur 5% an die Menschen in Ostdeutschland. Statt 600 Milliarden D-Mark, die die Treuhand eigentlich an Erlös einbringen sollte, wie einst der Präsident oder Chef Rohwedder vorausgesagt hatte, schloss die Treuhand die Bilanz mit einem Minus von 270 Millionen D-Mark. Sie hat letztlich von rund 12.500 Betriebseinheiten über die Hälfte privatisiert, also 53%, 30% stillgelegt, also geschlossen und damit die Leute arbeitslos gemacht. 13% wurden reprivatisiert. Da habe ich nicht ganz rausbekommen, was das heißt. Vermutlich hieß das, sie sind erstmal vielleicht kommunal irgendwie vergeben worden und dann nochmal wieder privatisiert. Und nur 2,5% gingen an die Kommunen, ja. Und von den einst rund 4 Millionen Arbeitsplätzen, die unter dem Dach der Treuhand gelandet waren, die DDR hatte eine erwerbsfähige Bevölkerung von so rund 9,3 Millionen Menschen, gab es am Ende gerade mal 1,1 Millionen, so schön wurde das formuliert, Arbeitsplatzzusagen. Ja, also ob das dann also eingehalten wurde, steht auch nochmal auf einem anderen Stern. Ja, und so, was die Wirtschaftsstruktur im Osten anging, da kann man eigentlich sagen, dass so die langfristigen Folgen waren. Ostdeutschland wurde halt von den westdeutschen Unternehmen zwar als Markt angesehen, aber nicht unbedingt als Produktionsstandort. Ja? Also die westdeutschen Firmen sind nicht dann irgendwie in den Osten gegangen und haben da super viel Industrie wieder aufgebaut. Und das hat, du hast es ja auch erwähnt, ne, massivste soziale Folgen, also Friktionen, Umbrüche, traumatische Erfahrungen auch wirklich, ne, in den Biografien und in den Familien in Ostdeutschland zur Folge gehabt. Und das muss man sich wirklich klar machen. Du hast es auch schon gesagt, das wirkt fort, ne, bis heute.
Absolut.
Im politischen Gedächtnis, im Familiengedächtnis.
Absolut, genau, im Familiengedächtnis, genau. Und es ist, also wenn wir jetzt nochmal ganz kurz an den Ausgangspunkt der Sendung erinnern, wir sind ja davon ausgegangen, dass wir die blühenden Landschaften uns angucken wollten, die Kohl damals versprochen hat, ja. Davon ist nicht so richtig viel zu sehen, von diesen blühenden Landschaften und dieser Unterschied, was die Menschen an Vermögen halten, Ost-West. Das erklärt sich jetzt natürlich auch sehr, sehr viel besser, ne? Und daran sieht man auch wieder, wie wichtig das ist für Vermögensbildung, dass man über Betriebe verfügt und über Immobilien, also Grund und Boden, ne? Das ist schon, finde ich, relativ gut nachgezeichnet jetzt von dir, Eva. Also,
aber nur relativ.
total gut nachgezeichnet. Nicht relativ. Ich ziehe das relativ zurück.
Genau, ich meine, vielleicht kann man noch mal sagen, was man ja schon sieht in den letzten Jahren durchaus, ist, dass der Osten so ein bisschen ja aufholt bei den Löhnen, ne? Aber das ist halt irgendwie tatsächlich ja nicht die entscheidende Frage. Also Löhne sind natürlich total wichtig und Arbeitsbeziehungen sind total wichtig. Da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, ne, was das eigentlich auch bedeutete. Der Kahlschlag im Osten für die gewerkschaftliche Stärke oder für die Tarifbindung, die ja bis heute auch niedriger ist als im Westen. Und nochmal zurück zu den Löhnen. Man merkt ja schon, in den letzten Jahren ist die Lücke kleiner geworden zwischen Ost und West, aber sie existiert halt weiterhin und vor allen Dingen spielt die entscheidende Musik eben auf dem Feld der, ja, der Vermögen und der Erbschaften, ne?
Ja, aber wenn ich das jetzt mal ein bisschen ketzerisch sagen darf, aus so einer Perspektive, wo man sich beklagt, dass dann im Osten eben nicht genügend Betriebe in ostdeutscher Hand geblieben sind, sagt man ja eigentlich, oh, wir hätten ja auch gerne einen funktionierenden Kapitalismus, wir hätten ja auch gerne die Möglichkeit, Leute auszubeuten, um zu Vermögensungleichheit zwischen den Ausbeutern und den Ausgebeuteten zu kommen. Ich sage ja jetzt absichtlich, dass ich das ein bisschen zuspitze, aber am Ende ist das die Kritik, die da drin steckt, ne? Und also jetzt hätte das ja vielleicht auch ausgehend, wenn wir jetzt diese Forderung nicht implizit haben wollen, mehr Kapitalismus für Ostdeutschland, bitte. Was hätte denn ganz anders laufen können, Eva? Was würdest du sagen?
Naja, da kann ich jetzt nur so super kurz drauf antworten, ne? Also klar, ich würde sagen, es hätte eine andere Eigentumsordnung gebraucht. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, in der besten aller Welten hätte man in der DDR im großen Stil Formen von dem demokratisch kontrolliertem Gemeineigentum durchgesetzt, ne? Das wäre eine ganz andere Nummer gewesen. Aber ich meine, wer bin ich, das heute so im Nachklapp so mal kurz federstrichartig zu entwerfen? Es gab ja aber auch Leute aus der Bürgerrechtsbewegung, die wirklich was anderes wollten, ne? Und die, und das ist das Tragische, mit diesen Vorstellungen komplett untergegangen sind, ne?
Ich stimme dir da eigentlich total zu. Ich würde noch auf dem Gebiet der, vielleicht nenne ich das jetzt mal theoretische Aufarbeitung, also mir fällt immer auf, dass relativ viele Leute, wenn ich irgendwie durch die Gegend tue oder öffentlich-Privateigentum kritisiere, kriege ich ja immer das Gleiche gesagt, nämlich geh doch zurück in die DDR, du willst die Mauer wieder bauen, also immer diese sehr plumpe Entgegenhaltung. Und da würde ich irgendwie denken, das sind halt meistens Leute, die haben überhaupt gar kein Interesse daran, sich damit auseinanderzusetzen, was ist wirklich, wie hat die Planwirtschaft in der DDR wirklich funktioniert, konkret, was war das Problem? Das gilt aber teilweise auch für die anderen, also jetzt, ich finde, Christa Luft hat tolle Arbeit gemacht und ich finde auch Micha Brie hat tolle Arbeit gemacht, aber die Beurteilung dessen, was in der Planwirtschaft der DDR oder der Sowjetunion nicht gut gelaufen ist, orientiert sich immer am Maßstab der Marktwirtschaft. Ja? Also die Marktwirtschaft ist das Effiziente, dort haben wir die Anreizstruktur des Privateigentums und von dem Maßstab aus beurteile ich dann die Planwirtschaft. Man hätte es ja ganz andersrum denken können. Also ich habe, letzter Punkt, einmal eine Hausarbeit geschrieben vor dieser Diplomarbeit über die DDR und die Reformbemühungen innerhalb der DDR selbst. Und da gab es schon, also war schon zu beobachten, dass es einen Diskurs gab, in der DDR hin zu mehr privates Unternehmertum wegen der Anreizfunktion. Und da hatte ich damals in der Hausarbeit frisch frei von der Leber weg geschrieben, das war der Fehler, sie hätten es andersrum machen müssen. Sie hätten nämlich die Kategorien, die sie ja hatten von Tausch, Lohn, Lohnarbeit, Ware, Geld, die hätten sie eigentlich überwinden müssen, statt mehr Marktwirtschaft einzuführen. Das hätte dann möglicherweise zu einem demokratischen Sozialismus führen können, statt sich dem Kapitalismus anzunähern. Da hat damals die Professorin, die dann meine Hausarbeit korrigiert hat, gesagt, das hätten sie damals aber nicht schreiben können, ohne Ärger zu kriegen in der DDR. Dann dachte ich, ja, vielleicht ist genau das Problem, ja. Aber gut, also insofern stimme ich dir zu, man hätte mehr vom demokratischen Gemeineigentums durchsetzen müssen und dann auch mehr diskutieren und nochmal mehr zurückgucken, woran ist es eigentlich gescheitert, ohne Maßstab Marktwirtschaft. Genau, aber was hat Martina Linatas nochmal was dazu gesagt?
Also zu dem Punkt genau jetzt nicht. Wir haben uns aber sehr wohl noch darüber unterhalten, was man von heute aus betrachtet tun könnte, um etwas gegenzusteuern. Und sie ist dann vor allem auf diese nachgelagerte Verteilungsebene eingegangen. Ja? Und da hat sie vor allem zwei Vorschläge stark gemacht. Den einen gebe ich mal ganz kurz wieder. Zum einen ist natürlich ein entscheidendes Spielfeld die Steuerpolitik. Ja? Also sie sagte ganz klar, wir müssen uns deutlich machen, dass die bei uns faktisch die Mittelschicht prozentual gesehen sehr viel mehr an Steuern von ihrem Einkommen bezahlt als die wirklich Vermögenden an der Spitze der Gesellschaft. Und das heißt, um gegenzusteuern, müsste man durchaus auch beim Spitzensteuersatz in der Einkommensteuer was machen, klar, aber vor allen Dingen oben, also bei den vermögensbezogenen Steuern. Ne? Also da geht es dann um die Wiedereinführung der Vermögenssteuer und eine Reform der Erbschaftssteuer, die ja wirklich total absurde Ausnahmen hat, für wirklich die allergrößten Vermögen in diesem Land, die quasi ja steuerbefreit weitergereicht werden können im Familienclan. Ne? Und das ist dann vor allem der Unternehmensbesitz. Sie hat, das fand ich übrigens auch interessant, so ein ganz kurzer aktueller Einschub nochmal, dann auch darauf hingewiesen, wir haben ja gerade so ein bisschen so eine zaghaft beginnende Debatte auch in der Union über eine Reform der Erbschaftssteuer. Jens Spahn hat da ein bisschen was zugesagt, aber auch andere. Und da hat sie nochmal so gewarnt, dass wir da gerade die Debatte sehen, dass das in so eine Richtung Flat Tax läuft. Ne? Also so im Sinne von, ja, okay, wir können da ein bisschen was machen, Steuersätze können wir ein bisschen hochschrauben, aber dann für alle den einheitlichen Steuersatz. Also ich spinne jetzt mal rum, 15% für alle. Was natürlich zur Folge hat, dass die Leute, die richtig, richtig hohes Vermögen haben, nicht mehr progressiv besteuert werden. Also es ist nicht mehr diese Gerechtigkeit drin, dass der, der viel hat, auch mehr an Steuern bezahlt, ja, prozentual gesehen. Und da hat sie vorgewarnt. Also die eine ganz wichtige Einflugsschneise, die sie da stark gemacht hat, das ist eben die Steuerverteilungsfrage. Und dann hat sie aber noch einen anderen Vorschlag ins Spiel gebracht. Und den finde ich auch nochmal sehr interessant und da hören wir jetzt nochmal rein. Da geht es nämlich um die Einführung eines sogenannten Grunderbes für alle jungen Menschen.
Genau, ich habe mich im Zuge meiner Forschung damit auseinandergesetzt, welche Instrumente würden denn jetzt eigentlich diese Schere zwischen Arm und Überreich schließen können und habe dann herausgefunden, dass es seit einigen Jahren wieder ein Revival, eine Renaissance einer Idee gibt, die aus dem Ende der Französischen Revolution stammt, nämlich das sogenannte Grunderbe. Manchmal ist es Mindesterbe, manchmal ist es Startkapital. Aber grundsätzlich geht es darum, dass junge Erwachsene an einem entscheidenden Punkt in ihrem Leben eine gewisse Summe X erhalten würden, also wirklich ein Vermögen. Und darüber dürften sie dann entscheiden. Und da gibt es auch verschiedene Konzepte. Die gehen los bei etwa 20.000 Euro. Erst ab dieser Summe würde überhaupt die Ungleichheit reduziert werden und die gehen hoch bis 190.000 Euro. Wenn man nämlich den Betrag des Durchschnittsvermögens in Deutschland heranziehen würde, man würde sagen, junge Erwachsene sollten 60% des Durchschnittsvermögens erhalten. Und auch da wieder, ne, also einige sagen, die sollten das schon mit 18 bekommen, damit es auch eine wichtige Rolle spielen kann. Mit Hinblick beispielsweise, wo kann ich Praktika machen, wo kann ich vielleicht eine Ausbildung machen oder zum Studieren hingehen, damit es einfach nicht vom Portemonnaie der Eltern abhängt. Andere sprechen davon, man sollte lieber ein bisschen warten, bis junge Erwachsene vernünftiger werden, also lieber mit Mitte 20. Und es sollte auch zweckgebunden sein. Wie dem auch sei, es gibt viele verschiedene tolle Konzepte. Ich persönlich wäre ein Fan davon, dass wenn man sagt, hey, junge Erwachsene dürfen wählen, dürfen gewählt werden, dürfen eingezogen werden in den Krieg, dann dürfen die auch gefälligst über das Vermögen, das gemeinsam in der Gesellschaft aufgebaut wurde, auch selber entscheiden an dieser entscheidenden Stelle in ihrem Leben. Also eher früher als später. Und ganz, ganz wichtig, man müsste Bildung in die Schulen bringen. Und zwar nicht nur darüber, wie kann ich tolle Aktien kaufen, sondern wie kann ich nachhaltig investieren? Wie kann ich eventuell Wohnprojekte konzipieren, zusammen mit Freundinnen, mit meiner Familie und so weiter und so fort? Und das ist etwas, was man über viele Jahre aufbauen sollte. Und das ist der eine Clou. Das ist wirklich, die Ungleichheit würde stark reduziert werden. Wir würden nicht mehr sehen, dass Erbschaften und Schenkungen in so einem großen Maße dazu beitragen, dass Ungleichheit vergrößert würde, was aktuell der Fall ist, weil Erbschaften und Schenkungen ja ultra konzentriert sind. Die reichsten 10% der Bevölkerung erhalten die Hälfte aller Erbschaften und Schenkungen. Und das ist so eine exponentielle Kurve, ne? Also die geht steil nach oben in der Kurve hoch. Also echt nicht geil. Das heißt, wenn man ein Grunderbe einführen würde, dann wäre das etwas, was dazu beitragen würde, dass die Ungleichheit reduziert würde. Und es würde dazu beitragen, dass auch junge Erwachsene wieder hoffnungsfroh in die Zukunft blicken dürfen. Deswegen bin ich ein ganz, ganz großer Fan davon. Ganz spannend fand ich zum Beispiel auch im Buch von Ungleich Verein vom Soziologen Steffen Mau, dass er beschrieben hat, wenn man jetzt Ost und West angleichen wollen würde, dann bräuchte es eigentlich sowas wie eine neue Lastenabgabe. Das hatten wir in Deutschland schon mal. Oder ein Soli 2.0. Und so ein Grunderbe wäre auch eine Möglichkeit, weil dann ja nicht nur Kinder aus Westdeutschland oder Erben aus Westdeutschland, meistens sind die ja schon älter, meistens sind Erben ja um die 50 bis 60, sondern auch, es würden ja endlich mal Menschen aus dem Osten überhaupt mal Erbschaften erhalten. Das heißt, da würden auch über so ein Grunderbe wirklich die Schere zwischen Arm und Reich, zwischen Ost und West weiter schließen können.
Ja, das Grunderbe. Also im Grunde genommen ist es ein ganz interessantes Konzept, wo aber jetzt ja auch schon rauszuhören war, dass es schwer darauf ankommt, wie man es genau umsetzt, welche Höhe das es hat, ob es eine Zweckbindung gibt oder nicht und so weiter. Ne? Und die Ostbeauftragte, die neue Elisabeth Kaiser, die wir da eingangs erwähnt haben, die hat es ja auch erwähnt, ne? Allerdings eher zurückhaltend, als interessante Idee, die man mal diskutieren sollte. Wenn ich jetzt mal an meine junge Zeit zurückdenke, wenn ich, sagen wir mal, so im Alter von 20, wie viel ist zum Beispiel hier Carsten Schneider, hatte mal der Vorgänger von Elisabeth Kaiser, der damalige Ostbeauftragte, hatte mal vorgeschlagen 20.000 Euro. Mhm. Nehme ich jetzt mal 20.000 Euro als 20-Jährige, ich hätte das gekriegt. Ich glaube, davon wäre schon sehr lange nichts mehr da. Und ich glaube, das hätte mich über ein paar Monate, hätte mir das, glaube ich, gut helfen können, hätte ich nicht so viel nebenbei jobben müssen, aber so musste ich halt jetzt neben Schule und Studium sehr viel jobben, ums Geld zu kriegen. Ich würde irgendwie denken, jetzt mal jenseits von Utopie und wir brauchen sowieso Vergesellschaftung für alles, jetzt mal innerhalb, also drunter mal gedacht, würde ich denken, fast sinnvoller fände ich einen massiven Aufbau von Schule, also eine viel, viel bessere Ausstattung von Schulen, von Kitas, von kleinere Klassen machen, mehr Lehrer, mehr freie Schulen machen, also mehr Elternzeitmodelle, also quasi die Atmosphäre und die Vorteile, die reiche Kinder haben, die sie dann im Verlauf bevorzugen gegenüber armen Kindern, eben den ärmeren oder einkommensschwächeren Familien, den Kindern, die dort herkommen, ein ähnliches Umfeld finanziell zu ermöglichen. Ist vielleicht mehr gewonnen als das Individuelle, oder Eva?
Ja, ich würde fast sagen, man müsste beides machen. Also ich gehe voll mit dir mit, zu sagen, wir brauchen eigentlich einen krassen Ausbau der gesamten sozialen Infrastrukturen und Daseinsvorsorge. Und gleichzeitig frage ich mich aber schon, natürlich haben Leute, die aus wohlhabenden oder vermögenden Elternhäusern kommen, ganz andere Möglichkeiten, zum Beispiel zu sagen, so, ich gehe jetzt zur UN nach New York und mache da irgendwie ein Praktikum und das kostet aber, weil New York so schweineteuer ist, weiß ich nicht, mich für 6 Monate, keine Ahnung, gewürfelte Zahl jetzt irgendwie 15.000 Euro oder mehr, ja. Also da hast du ja schon so Bereiche, wo Leute mit Geld im Hintergrund sich ganz andere Sachen leisten können, die vielleicht so Türöffner sind auf dem Weg von so einer Berufsfindung oder so Karriereaufbau. Aber klar, ich meine, ich würde halt auch eher irgendwie dazu tendieren zu sagen, das sind sehr individuelle Lösungen und eigentlich müssten wir an andere gesellschaftlichere Lösungen denken. Ne? Du hast gesagt, Vergesellschaftung. Wir kommen immer wieder darauf zurück, wir brauchen ein ganz anderes Wirtschaftssystem.
Ja, genau. Ich wäre sogar noch für, dass wir über Grundeinkommen diskutieren. Ich weiß, dass es eines der allerumstrittensten Themen ist. Ich kriege hier schon gleich Handzeichen. Entschuldigung, aber hey Leute, meine Güte, echt, schüttet Geld aus. Es ist genug da. So, das war jetzt mein Statement zum Tag.
Genau. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Also was heißt Spaß? Es ist ja irgendwie sehr ernüchternd. Aber ich muss sagen, mir hat es in der Tat so ein bisschen Spaß gemacht. Ich bin ja von Haus aus Historikerin und für mich war das total spannend, mich nochmal in diese politisch-historischen Entwicklungen einzulesen und auch die ökonomischen Entwicklungen darin irgendwie eingebettet mitzubekommen und auch nochmal so ein bisschen jetzt hier darzustellen.
Absolut, das hast du auch, ging mir auch so. Ich war jetzt, hinge an deinen Lippen hier im Studio. Ich fand es jetzt auch total spannend, dir zuzuhören. Danke nochmal für die Aufarbeitung.
Mhm, gerne. Ich wollte eine Sache noch ganz kurz sagen, weil mir es echt wichtig ist. Was natürlich jetzt hier gar nicht drin vorkommt, ist die Opposition der Menschen in Ostdeutschland gegen diese Treuhandpolitik. Ne? Also man muss sich wirklich klar machen, dass richtig viel los war. Also es gab unglaublich viele Proteste. Es wurden irgendwie die Türen der Treuhandanstalten teilweise zugemauert. Ne? Es gab den schon erwähnten Hungerstreik der Kali-Kumpel in Bischofferode. Das Tragische daran ist, dass das sozusagen nie so ausgriff, dass es zu einer flächendeckenden Oppositionsbewegung wurde, die auch was hätte stoppen können. Und dass es auch im Westen von der linken oder linksliberalen Öffentlichkeit nicht aufgenommen wurde. Ne? Also es ist, ja, da hat kein Funke gezündet, ne? Und was mich jetzt auch nochmal interessieren würde, falls er Lust dazu hat, ich gucke jetzt mal hier rüber zu unserem Tontechniker Andreas, weil deine Familie kommt ja aus Ostdeutschland, ne? Ja, ich weiß nicht, ob du sozusagen auch nochmal so Erinnerungen an diese damalige Zeit hast, die dir jetzt irgendwie bei dem, was wir heute besprochen haben, so durch den Kopf gegangen sind oder was das nochmal so auch so wachruft.
Es ist schwierig. Ich war 6, als die Mauer fiel. Ich weiß, dass mein Vater hat die Abwicklung seines Betriebs im Prinzip vom Studium erlebt. Der hat ein Wirtschaftsstudium gemacht und lernte dann in Merseburg, dass er wieder zu seinem Betrieb zurück musste, weil da plötzlich andere Leute arbeitslos waren, und hat dann tatsächlich die Abwicklung mit der Treuhand gemacht auf der Seite und dann die gewerkschaftliche Abwicklung. Und die hatten solche Sachen, wie dass sie demonstriert haben vor der Treuhandzentrale. Und zwar, mein Vater hat im Rüstungsbetrieb gearbeitet, der DDR. Und dann stand da plötzlich, dann wurden plötzlich alle Leute abgezogen von dort, also auch die, die aufgepasst haben auf den Sprengstoff. Und dann lag da der Sprengstoff einfach so rum, weil es wurde eingespart. Und dann sind die halt hin zur Treuhand nach Berlin und haben gesagt, das geht nicht, wir haben hier, was weiß ich, so und so viel Tonnen TNT und solche Sachen. Und genau, und er meinte damals, also was er viel so erzählt hat, waren solche Sachen wie, dass er auch viel mit der Stadt diskutiert hat. Und dann ging es oft so um so Sachen wie, dass die Grünen sich zum Beispiel darüber beschwert haben, dass keine Panzer mehr dort fahren oder so, weil sie meinten, ja, das hält dann irgendwelche kleinen Softbiotope. Und er war dann immer so der Meinung, ja, gib mir Leute, ich lasse hier auch die ganze Zeit Panzer durch die Gegend fahren, weil er so die Perspektive hatte, diese ja, Leute im Prinzip wieder in Arbeit zu bringen. Ich glaube, das sind auch so Einzelgeschichten, die dann immer einfach nur erzählt werden, aber ich habe das Gefühl, die haben auf jeden Fall auch keine gute Perspektive auf die Zeit, hatten aber relativ schnell Glück. In den mittleren 90er Jahren haben meine Eltern beide einen guten Job gefunden. Also sie waren durchaus keine Wendeverlierer. Und ich glaube, dann wird das auch nochmal anders erzählt. Dass es dann, wenn es dann sich nur um so 1, 2, 3 Jahre handelt, ist es, glaube ich, tatsächlich so eine Frage von, kann man das so überbrücken? Und wenn es dann andere Menschen gibt, die dann halt wirklich länger, also bis in die 2000ern, arbeitslos waren oder nur so schlecht bezahlte Arbeit haben, ich glaube, dann drückt sich das auf die Geschichte nochmal viel stärker ein.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, es gibt halt wahnsinnig viele interessante Geschichten in dem Sinne, dass man die eigentlich nochmal auch hörbar machen müsste, ja. Es ist ja in den letzten Jahren, finde ich, nochmal so deutlicher auch entstanden, dass auch so eine ja selbstbewusstere Generation von Autorinnen teilweise sich dieses Themas angenommen hat und das auch beschreibt, teilweise wirklich mit biografischen Hintergründen. Und ich finde das total wichtig, klarzumachen, was die Leute dann für Erfahrungen hatten, ne? Was das bedeutet hat für deren Leben. Genau, das haben wir natürlich jetzt heute leider gar nicht so drin. Ja, aber wir sind ja jetzt auch schon so ein bisschen länger geworden heute.
War trotzdem spannend. Vielen Dank, Eva. Hast du ein Mitbringsel, Eva?
Ja, ich habe ein kleines, kurzes Mitbringsel, was nochmal gut passt zu der Sendung. Ich möchte nämlich nochmal eine Lanze brechen für das Buch von dem Soziologen Steffen Mau. Ungleich vereint, warum der Osten anders bleibt. Der schreibt ja auch über so die ökonomische Ungleichheit, aber vor allen Dingen fächert er das nochmal viel breiter auf und geht auch so auf die politische und kulturelle Ungleichheit ein zwischen West und Ost bis heute. Das kann ich wärmstens empfehlen. Mhm, und ich habe noch ein zweites Mitbringsel.
Oh wow, jetzt trete ich ja mal langsam in Schatten. Ey, toll.
Das jetzt nicht mehr, doch eigentlich ist es ja genau zum Thema, nämlich zum Thema Eigentum. Die liebe Sabine war nämlich im Podcast bei Thilo Jung, also Jung und Naiv. Liebe Leute, 4 Stunden saß sie da, also hört mal rein. Ich habe angefangen, es zu hören, ich werde es noch zu Ende hören.
Na, da kriegt ihr aber echt einen Sabine-Overload-Kill, wenn ihr hier jetzt das hört und dann nur die 4 Stunden. Danke, Eva, für die Werbung. Ich habe geloost, ich habe leider keinen Mitbringsel dabei, aber Letizia, unsere hier heute da sitzende Praktikantin, vielleicht erzähl mal, wie war das jetzt für dich hier zuzuhören, so live im Studio? Was hast du mitgenommen?
Boah, ich fand's richtig spannend und auch irgendwie zu merken, dass es jetzt doch irgendwie so durchläuft. Und also ich habe irgendwie jetzt, also es war ja im Grunde genommen für mich jetzt auch mit den Kopfhörern auf, ein bisschen wie so ein Podcast irgendwie so, ja, als würde ich jetzt einfach so einen Podcast hören, halt mit so kleinen Unterbrechungen und so. Aber voll viel auch irgendwie jetzt so diese ganzen Zahlen mit der Ungleichheit zwischen Ost und West, die kannte ich jetzt so grob umrissen schon. Aber dann jetzt wirklich so diese ganze, ja okay, woher kommt das eigentlich? Das einmal so wirtschaftlich irgendwie chronologisch dargelegt zu haben, ist irgendwie, also auf jeden Fall voll die Bereicherung.
Super, sehr schön. Das
gut, dann sind wir am Ende der Folge angelangt. Vielen Dank nochmal an alle hier und danke auch fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Wie immer könnt ihr eure Kritiken, Fragen, Anregungen, Themenwünsche schicken per E-Mail an armutszeugnis@rosalux.org. Und ich wünsche allen noch einen schönen Resttag.
Bis dann. Ganz bald.
Auf Wiederhören.